Bonjour bei Bon Appetit, der Sendung mit den leckeren Rezepten. Heute Podcast-Suppe. Als Vor setzen wir hier eine Tüte Buchstabensuppe an. Dort hinein kommt eine Großmaultasche, eine Merguettwurst, eine kleine reicht da, eine Handvoll Kichererbsen und ein Lauch für den Ton. Am Ende gebe ich immer gerne noch etwas Senf dazu. Das Ganze wird über die sozialen Medien hochgekocht und dann über dem Äther serviert. Und das Schöne an diesem Rezept ist, man kann es immer wieder aufwärmen.
Wirklich jedes menschliche Wesen hat ein, zwei Schwächen. Da muss man jetzt bei mir nicht auf den einzigen, die ich habe, rumhacken. Ne, auch blöd.
Hast du völlig recht. Na? Zumal heute ist ja im Prinzip Weihnachten und Ostern zusammen, Tim.
Warum?
Naja, Weihnachten, du hast ein neues Studio geschenkt bekommen.
Ui! Das ist so geil.
Bitte beschreib mal, was du hier siehst.
Also ich denke, der geneigten 50 Shades of Grey Leser würde die Visualität bekannt vorkommen. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Folterkammer. Hat latente Fakireschke Wandverkleidung, die für die bessere Tonalität sorgen soll. Es hört sich auf meinem Ohr gerade ein bisschen komisch an. Wir sind auch noch nicht ganz fertig. Vorhang hängt noch nicht.
Nein.
Teppich wird noch verlegt.
Ja, also nicht Teppich verlegt, sondern heutzutage macht man ja so einen geilen, abgefuckten Perserteppich hin, einfach weil es geil aussieht.
Ach so macht wahrscheinlich so abgeschabt, ne? Ja, ja, genau. So used look. Ja. So used look, ja. Im Perser. Das habe ich, ich war neulich im Alzhaus. Alzhaus ist sowas wie das schicke Kaufhaus von Hamburg. Also so KDW oder wie heißt das Ding in München?
Bräuninger,
Stuttgart auf jeden Fall.
Herlinger?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jede Stadt hat München. Ja so ein schickes Kaufhaus. München. Und da war ein ganzes Regal voller used Turnschuhe für 400 Euro.
Mein Bruder hat mal gebrauchte Turnschuhe auf eBay versteigert und da haben sich auch nur Perverse gemeldet, ob sie dann auch gut, also noch.
Nee, die waren ja nicht gebraucht, die sahen nur so aus.
Ach so.
Das ja, heißt, die waren klar. Eigentlich so gutes Leder, aber da sind mit Absicht so mit Radiergummi irgendwelche Dinger reingemacht worden, wo ich gedacht habe, das verstehe ich nicht. Das begreife ich nicht. Also kaputte Hosen verstehe ich inzwischen. Aber dreckige Turnschuhe und dafür extra, ich meine, gib die mir eine Stunde und ich nehme 50 Euro und dann sind sie dreckig.
Ja, das stimmt. Wobei, so. Ich habe dich noch nie mit dreckigen Turnschuhen gesehen. Noch nie. Noch nie, nie, nie.
Was?
Ich habe eben schon wieder auf deine Schuhe geguckt, als hättest du sie aus dem Karton herausgeschält.
Habe ich bei denen auch
gerade. Hast du, ne?
Ja, ja, ich habe mir dasselbe Paar nochmal gekauft, weil die immer dreckig waren. Ja. Und ich habe die gewaschen und ich habe sie geschrubbt. Ich habe mir extra Oxy.
Und brauchst du einen Schmutzradierer?
Habe ich.
Ach so.
Habe ich, geht auf Stoff nicht so gut. Auf jeden Fall habe ich versucht, die alten Dinger wieder weiß zu kriegen. Sie sind auch sauber geworden, haben aber einen leichten Gelbeinschlag. Und dann habe ich gedacht, will ich nochmal weiß haben.
Okay. Also Weihnachten, weil du ein neues Studio hast. Und ja. Ostern, weil es jetzt Geschenke gibt.
Ui!
Und zwar das hier. Mach das doch mal auf.
Von wem ist denn dieses Geschenk?
Ja, mach doch mal auf.
Wie sagt er mal?
Mach doch mal auf.
Ich habe einen Karton bekommen, da ist ein sehr schönes Logo, ein König mit einem Bart aus Lorbeer oder was auch immer, in grün-schwarz. Dann steht da drauf, Handmade with Love.
Oha.
Handmade with Love. Oh, es hat ein gutes Gewicht. Aha, ich habe Kräuter gekriegt. Kräutergott. Ich habe Kräuter vom Kräutergott gekriegt. Was ist das denn jetzt schon wieder?
So, hier steht, lieber ja. Sebastian, lieber Tim, 99% unserer Kunden öffnen unsere Box und sagen, das riecht aber lecker.
Mhm.
Ein Tim Melzer, das ist das andere Prozent, macht die Box auf und sagt, ui, ich habe Kräuter bekommen.
Ja.
Ja, völlig richtig. Ich bin doch kein Botaniker, ich bin Koch. Das ist das Zitat, was hier draufsteht. Tim Melzer beim Anblick von Gundermann. Die haben sich ganz viel Mühe gegeben. Dieser ganze Brief ist total süß geschrieben. Sie sagen auch, falls ihr Nachschub braucht, erreicht ihr uns am besten über euren Fiete Gastro Podcast. Finde ich auch irgendwie sehr nett. Ja, es sind ist die Kräutergott UG aus Mannheim.
Mhm.
Und die sagen auch, wenn es am Ende nicht spontan ist, euer Feedback würde uns brennend interessieren. Gerne, dass eure Kollegen, Freunde, Gäste und Familienmitglied. Dafür haben wir euch die Probetütchen beigelegt. Du
Toll.
Erinnerst dich, du hattest mal aufgerufen, dass du jegliches Interesse hast, wer Bock auf eine Kooperation hat, ganz egal, ob sie dann passiert
ja.
oder nicht.
Ja, ja, ja.
Das ist das erste Ostergeschenk.
Ah, sehr gut. Der Roland Trottel hat ja auch so eine Kräuterkooperation, ne?
Hast du gerade Roland Trottel gesagt?
Trottel meine ich.
So.
Ich sage das immer so Trottel mit Absicht, aber eigentlich jetzt meine ich eigentlich Trottel. Trottel, so, jetzt wollte ich eigentlich richtig sagen.
Ja, und weiter?
In der Tat ist Kräuter immer so das Erste, was einem angeboten wird, wenn es um Food-Kooperationen geht.
Ach so, weil?
vielleicht
am günstigsten zu importieren.
Vielleicht, weil der Schubeck damit so einen guten Euron gemacht hat. Einen guten Schnitt gemacht hat. Dass man denkt, da kann man. Das nächste wäre jetzt Gin.
Das nächste ist hier.
Ist Gin.
Ist der Bamble Gin.
Oh, Bamble. Das war doch hier früher der wie hieß das? Nicht Musikantenstadel, der Blaue Bock.
Der Blaue Bock der mit Blaue Heinz Bock, Schenk.
Mit Heinz Schenk.
Mit Heinz Schenk.
Ah, Bamble.
Ja. Ja. Gott hab ihn selig.
Ja.
Das ist Bamble Gin, hessisches Unikat mit Apfelnote. So, das wurde dir also zugeschickt. Und weil das Jungs aus dem Rhein-Main-Gebiet sind und wissen, dass dein Gegenüber Eintracht Frankfurt-Fan ist, schau mal.
Ja, ich habe ja immer das Ding, wenn da, also ich sehe jetzt Eintracht Frankfurt Bamble Gin. Ich habe ja immer das Gefühl, wenn da irgendwelche Logi drauf sind, ähnlich wie bei so Gruppen, es gab ja mal so ein Motorhead Whisky oder ein Tote Hosen Dosenbier oder irgendwie sowas, da denke ich immer, dass da Katzenpisse drin ist. Also ich baue da kein Vertrauen auf. Das also ist eher so ein dekoratives Element, wobei
die sind gut verblommt.
Auch, wobei da auch inzwischen die Produzenten gelernt haben und nicht, Verpackung ist nicht alles, Inhalt muss auch sein. Aber den Bamble Gin finde ich super. Der gefällt mir sehr gut. Mit Eintracht Frankfurt ist ja nun mal leider kein Scheißverein. Ja, ich weiß. Nochmal. Ihr Frankfurter habt momentan einen Vorteil, dass ihr sowas wie sympathisch seid.
Danke.
Es gibt ja Vereine, da baut man eine gewisse Distanz aufgrund von öffentlicher Darstellung oder ähnlichem. Aber die Frankfurter haben das noch ganz gut drauf. Versaut das nicht.
Nein.
Ähnlich wie der HSV. Sehr sympathisch.
Wir machen es jetzt schon seit
sehr sympathischen Außendarstellung und übrigens aktuell Tabellenführer.
Ja, völlig zu Recht. Und ich freue mich sehr, dass Jota ein Tor geschossen hat und dass ihr so geil mit ihm umgeht. Wirklich.
Ernsthaft? So, muss man wirklich sagen?
Wirklich. Bin also stolz auf den Verein und auch auf die Stadt und die Fans.
Hat viel Bock missgebaut in den letzten Jahren, aber momentan haben wir eine ganz gute Phase. Jetzt haben wir mal eine sympathische Phase.
So, und last but not least.
Der riecht nach Apfel. Der riecht echt gut nach Apfel.
Könnte daran liegen, dass Apfelgin ist. Ist aber nur eine Vermutung. Guck mal.
Oh, der ist gut.
Fubi, we love food. Lieber Tim, viel Spaß mit deiner neuen Jute-Tasche. Sie ist sehr toll. Auch kulinarische Grüße aus der Schweiz vom Fubi-Team. PS, wir haben auch Rosenkohl-Rezepte. Geh doch mal auf fubi.ch/, jetzt kommt's, Fiete. Haben sie extra für dich eingerichtet. Das ist doch geil.
Das ist sehr geil. Ist ein toller Tag heute. Ich kriege ja so gerne Geschenke.
Du kriegst ein Studio und ganz viel anderes.
Die ist sogar sehr geil. Haben wir übrigens eingeführt inzwischen aufgrund von sehr häufigen Zuschauerhinweisen bei Kitchen Impossible. Ich habe mir extra Leinbeutel und Jute-Taschen bedrucken lassen mit Sprüchen und ähnlichen Dingen von Kitchen Impossible, damit wir diesen Plastikmüll mal her werden.
Ja,
wir gehen auf den schönsten Märkten einkaufen, irgendwie so und immer dann diese Plastiktüte danach ist kein schöner emotionaler Anblick. Haben wir gelernt aufgrund der Hinweise vom Zuschauer. Ähnlich wie beim Podcast ja auch, dass mein Redeanteil, ich finde ja, auf ein lächerliches reduziert worden ist. Dass die Gäste immer mehr reden dürfen und scheinbar aber auch zum Wohlwollen der Zuhörer, denn seitdem ich weniger rede, geht die Erfolgsquote immer steiler nach oben, muss man einfach sagen.
So ist er auch.
Sensationelles Feedback gerade bekommen auf den wirklich wunderschönen, sehr launischen Podcast mit Stefan, wollte ich gerade sagen, Stefan Halaschka. Ein ganz launisches Ding und haben wir sehr viel positives Feedback bekommen, das ich an dieser Stelle wirklich an Stefan weiterleiten möchte, weil es hat mir nicht nur Spaß gemacht, es ist der erste Podcast, den ich angehört habe.
Ach wirklich?
Ja.
Das freut mich persönlich. Ich habe ihm das auch geschrieben und er WhatsAppte direkt zurück, hat sich bedankt, aber hatte 2-3 kritische Punkte anzumerken. Also voll der Profi.
Und welche?
Er hat natürlich über den Ton gesprochen, aber auch von Resonanzen und Raumgefühlen.
Ja, also
ich dachte wirklich so, okay,
ja.
Da weiß jemand. Und das Thema Wasser fand er toll.
Nur zu lang.
Aber es hätte man, wie er sagte, auch durchaus straffer machen können.
Ja, aber das geht mir auch manchmal so, wenn man Stern-TV guckt.
Ja.
Aber hin und wieder muss man ja auch auf Sendezeit kommen. Da weiß er ja ein Lied von zu singen. Ist jetzt auch nicht alles Krimi-Preisverdächtig, was bei Stern-TV ausgestrahlt wird.
Unser Gast von heute. Wir werden auch heute wieder einen kulinarischen Gast haben.
Oh, sehr gut.
Ich persönlich freue mich drauf. Ich glaube, es wird gut. Er ist ein totaler Autonarr. Das schon mal als Vorweg, da habt ihr vielleicht. Du magst Autos auch ganz gerne, oder?
Ja. Es lässt nach. Im jungen Alter ja. Da hat er auch einen latent prolligen Ansatz, was Autos angeht. Sie durften extrem laut sein, sie durften also gerne V8-Motoren haben, sie durften immer ein bisschen dicker sein, paar zu viele PS und das wird weniger bei mir, lustigerweise. Also andere machen das ja, die werden 50 und kaufen sich dann Porsche oder holen sich eine junge Geliebte. Ich werde einfach 50 und fange an, erwachsen zu werden.
Die Presse titelt unter anderem über unseren Gast von heute, der Schelm mit dem Kochlöffel.
Der Schelm mit dem Kochlöffel?
Ja.
Das bin doch ich. Ich bin doch der Schelm.
Du bist ein Schelm, ist viel zu süß.
Ich bin doch frech.
Keck.
Keck. Ich bin doch der Kecke.
Ein Gast, der sich seine Show angesehen hat, sagte, ich bin nach 3,5 Stunden, das könnte es wirklich du sein, nach 3,5 Stunden so glücklich, wie mich kein Koch je gemacht hat. Ich habe glatt 1 Kilo verloren, weil ich es weggelacht habe. Also er muss witzig sein.
Das bin ich.
Also meinst du, ich mache eine Show nur mit dir und dann gehe ich raus?
Ich bin mein eigener Gast.
Das wäre schon
lustig. Damit ich endlich mal wieder was zu reden habe.
Wortreich und witzig sind sämtliche Kommentare, die der Mann hinter dem Herd macht. Während es brutzelt, die Lust auf was Gutes wird größer und größer und größer. Das schrieb die Offenbacher Post über ihn.
Also wer ja so Koch, wer macht denn Kochshows? Also der Horst Lichter macht Kochshows, aber der kann ja nicht kochen. Also die Lust auf Essen wird nicht größer. Alexander Herrmann.
Hat der einen Stern, der Lichter?
Nein.
Weil unser Gast oder dein Gast heute, der hat sogar 2 Sterne.
Dann ist Alexander Herrmann.
Wer ist Alexander Herrmann?
Ja, halt ein 2-Sterne-Koch.
Ja, sonst was?
Was?
Der Erfinder von Kartoffelpommes.
Ach, das meinst du? Ja, ist der Erfinder der Kartoffelpommes-Geschichte.
Der Erfinder der Kartoffelpommes-Geschichte ist heute unser Gast.
Oh, das ist sehr schwer für mich, weil ich bin mit dem Alexander wirklich gut befreundet. Und ich kenne natürlich von dem jungen Mann Geschichten, die jetzt gerade in mir jucken, erzählt zu werden.
Ja, das dachte ich mir.
Dann hol ihn mal lieber rein, damit ich nicht Blödsinn anfange zu...
Wollen wir ihn reinlassen?
Lass ihn rein. Ich freue mich sehr. Ist es der Herrmann? Komm, wo ist der Herrmann? Wo ist der Herrmann?
Aber der ist doch nicht witzig.
Der Herrmann ist da.
Der ist nicht witzig.
Der schlechte Ton liegt daran, dass ich aufstehen muss, um den großen Alexander Herrmann zu begrüßen.
Ich freue mich.
Sehr schön. Nimm Platz, Alex. Junger Mann. Und das Geile ist, noch mehr Geschenke in seinen Händen. Ja, ich dreh durch.
Herzlich willkommen, da ist dein Kopfhörer.
Ich muss erst die Geschenke kurz hinlegen.
Ja.
So. Und dann Kopfhörer habe ich hier.
Ja, okay. Herrlich.
So, jetzt professionell wie ich bin, muss ich schauen, Handy. Ja, okay. Ist auf Flugmodus. Und es ist verrückt, wenn man draußen sitzt und es ist relativ heiß und plötzlich kommt man rein in diesem Alter, kurz vor 50. Wenn man dann aufsteht, aus der Hitze, in die nächste Hitze hineingeht, einen Freund umarmt, ist man schon außer Atem.
So, und jetzt möchte ich unbedingt einmal Kartoffelpommes. Das ist so uncool. Das
habe ich überhaupt nicht erfunden.
Das ist so ein kläglicher Move, wirklich.
Das habe ich überhaupt nicht erfunden. Das ist ein totales Gerücht.
Das ist, als wenn ich jetzt in die Disco gehe und sage, yo, was geht ab? So hochgrad, wenn alte Männer so pseudo-jugendliche Moves noch an den Tag legen. Weißt du, das war früher. Kennst du dich noch? Was ist die unangenehmste Redewendung, die ein Mensch neben dir machen kann und dass du einfach komplett von Fremdschämen bestimmt bist? Ich habe eine Formulierung, die ist so unwürdig.
Ich auch.
Also, ich muss an dieser Stelle gestehen, ich glaube, ich habe die in meinem Unterbewusstsein so weggedrückt, dass mir jetzt spontan keine einfällt.
Nicht irgendeine Redewendung, wo jemand sagt so?
Naja, gut, halt so wie, das gibt ja diese Dumpfpacken-Redewendungen, so wie, die dann immer noch Namen so verunglimpfen. Ich komme einfach nicht drauf.
Also ich habe es gerade neulich erlebt wieder, es gab eine Phase, da habe ich die Dinger sogar gesammelt. Würde ich jetzt auch gleich mal den Zuhörer wieder auffordern, uns diese Art der Redewendung einzuschicken, die schönsten. Und ich verspreche, sie werden sehr wohlwollend berücksichtigt und auch nochmal wieder veröffentlicht. Sei es im Rahmen des Podcasts, in den Social Medien oder ähnlichen. Ich habe neulich bezahlt an der Tankstelle und habe mein Wechselgeld zurückbekommen mit den Worten 12 Euro für sich. Hier, bitteschön.
Ja, das meine ich. Diese Dinge.
Und dann
zum Bleistift.
Genau. Ja, so Vorsicht, Bleistift. So.
Herzlichen Glühstrumpf,
all diese ganzen Dinge. Und das ist immer schlimm, wenn Menschen das machen, weil sie es wirklich witzig finden. Aber die schlimmste Formulierung, auch gerade erst vor 3 Wochen das letzte Mal gehört, ey, das ist so super Tittenaffengeil. Das ist, da krieg ich eine Musch. Also wirklich, da zieht sich bei mir alles zusammen und zurück. Das ist so, was willst du dazu sagen? Das ist so dicht an der Kartoffelpommes wie sonst nix. Das ist, als wenn du in einen Club gehst, du darfst auch gleich was sagen, Alex.
Ich überlege jetzt gerade bei mir selber in den letzten 10 Jahren, wer in meinem Umfeld überhaupt auch das mit der Pfirsichnummer und so weiter. Du siehst, ich höre das und verdränge das. Also ich nenne das ja immer die Frauentauschsprache.
Ja.
Weil ich bin ja, wenn ich früh Fernsehen schaue oder sowas, ich schaue ja auch, ich zapp einfach durch und bleib halt immer bei den Verkehrsunfällen im Fernsehen hängen. Mhm. Und auch eben bei Frauentausch. Mhm. Mittlerweile habe ich mich gezwungen, weiterzuschalten. Und die verändern ja die Sprichwörter. Ja. Also die sagen ja nicht, da habe ich den Nagel auf den Kopf getroffen, sondern da hast du den Nagel auf den Punkt getroffen. Oder
wie dumm muss man sein?
Das macht mich wahnsinnig. Und das Problem ist, mein Kopf sortiert es und ich brauche wirklich so 21, 22, 23, bis ich kapiert habe, wie blöd die das gerade gesagt haben. Hm. Und vielleicht durch das Sau-Affen-Titten supergeil in dem Moment auch gleich mein Unterbewusstsein wegdrücken.
Hm. Ich hasse apropos diese Leute.
Drücken.
Was? Apropos drücken.
Musst du meinen?
Ich muss nicht auf Toilette. Wir werden
zwei Köche und das Niveau sehen. So. Apropos
herzlich
drücken.
Willkommen bei.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Mergel.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Tja, hey, wir fangen sofort an, aber ich wünsche mir, dass wir bald einen Livestream machen, während wir diesen Podcast irgendwie aufnehmen, weil dein Move eben gerade war ungefähr genauso geil wie jetzt hören wir ein bisschen fetzige Musik, Banda. Wir sitzen jetzt im Studio, wir müssen die Knöpfe nicht mehr selber drücken, wir haben jetzt Tonassistenten scheinbar, weil wie von magischer Hand hat Sebastian gerade in der schlechten Manier eines extrem nervtötenden Frühstücksmoderators im Radio eine tolle Anleitung gemacht, um dann mit dem coolen Finger das Signal zu geben und dann kam das Intro.
Abfahrt. Wir haben Alexander Herrmann hier und für die wenigen Menschen auf dem Planeten, in diesem Universum, die nicht wissen, wer Alexander Herrmann ist, ein dufter Typ, nicht nur Erfinder von Kartoffelpommes, sondern ein Zwei-Sterne-Koch. Mhm. Ja. Hermanns Romantik Posthotel ist sein Laden. Mhm. Er hat unzählige Auszeichnungen, unter anderem, wie gesagt, seit 2009 den ersten Michelin-Stern. Hm. Man kennt ihn aus dem Fernsehen Kochduell, Kerners Köche, Die Küchenschlacht, Lanz kocht. Er war bei Kitchen Impossible natürlich zu Gast. Hat eine Radiosendung, die er für den Titel So schmeckt Bayern hört und so weiter und so fort. Mitgliedschaften. Ich weiß nicht, Alexander, möchtest du das aussprechen, wie das heißt? Weil ich kann kein
Jeune Franz- Restaurateur de Europe, Sektion Deutschland.
Hast du sowas Geiles?
Nee, es heißt ja Jeune de Restaurateur, das bedeutet junge Menschen der Gastronomie und ich finde, dass auch Alexander Herrmann als auch ich mit 48 Jahren nicht mehr dazugehören.
Ja, aber das ist eben der Punkt, das ist nicht ans Alter gebunden, sondern an die charakterliche Eignung. Und da bin ich eindeutig noch in der pubertären Phase leicht hinaus, aber ich habe definitiv noch viel zu viel Blödsinn in meiner Birne.
Ja, das stimmt. Das wird sich bei dir auch nicht mehr ändern. Aber Jean, der Restaurateur, ich bin ein Nicht-Vereinsmensch. Ich finde jegliche Form von Vereinen wahnsinnig dämlich und nervig. Allerdings, wo ich jetzt älter werde und ich denke manchmal, Mensch, das Leben sollte doch auch gewisse Spuren irgendwo hinterlassen, denke ich hin und wieder mal über eine Vereinsmitgliedschaft nach, die vielleicht einen Impact auf das, was ich so mache und tue, hat und da vielleicht auch ein bisschen was Bleibendes schafft. Weil darum geht es ja schließlich bei Jeune de Restaurateur. Erklär mir Grunde, das mal. Nein, früher waren es für mich die Vollspießer der Gastronomie.
Im Grunde sind die Jeune de Restaurateur ist die Selbsthilfegruppe junger Sterneköche. Und ich bin auch schon in den letzten paar Jahren, ich bin auch schon als sogenanntes Ehrenmitglied auf Abstellgleis geschoben. Ich habe mich aber da selber hinmanövriert, weil ich mir gedacht habe, du, es reicht. Wann bin ich da dazu? 97, 98, sowas um den Dreh, war da 10 Jahre ziemlich aktiv. Und dann habe ich gemerkt, dass immer wenn neue Jahre dazukommen, neue Mitglieder, dann hast du gemerkt, dass die dieselben Probleme, wie man eben auch hatte vor 10 Jahren. Und die müssen diese Probleme selber mit sich bereinigen, besprechen, tun, daran wachsen. Und dann ist es nämlich an der Zeit, das Wichtigste ist, dass ein Verband, ein Verein jung bleibt. Das heißt, eigentlich müssen relativ zügig die etwas Älteren auch wieder raus. Oder zumindest dürfen die das nur noch begleiten, weil ansonsten holst du dich immer wieder ein und dann werden diese Vereine eben auch wirklich alt und du kannst es knicken. Und das ist der Vorteil bei den Jeune Restaurateurs, dass immer die Jungen das Zepter haben. Und deswegen bin ich quasi nur dabei, ich darf nur noch mitfeiern.
Also geht nur mir das so, oder? Wer könnte das mit geschlossenen Augen auch Michael Mittermeier sein?
Ja, das ist Fränkische so ein bisschen. Ne? Aber ich finde,
ja, nee, aber schon gehört, ja.
Ja, aber Mittermeier ist wirklich witzig.
Wobei man ihn wusstest du das, Tim, den George Clooney unter den Köchen nennt?
Mich?
Nicht. Ja, du bist Gérard
Depardieu. Nein, Trittbrettfahrer, wirklich. George, ich war zuerst der George Clooney. Und ja, dann
in welchem Teil, als du 5 Monate warst?
Nee, als ich mir hab die Haare wachsen lassen, da wurde ich interessant. Also das war wirklich so. Da hieß es auf einmal, es gibt sogar einen Artikel, da steht drüber, der George Clooney.
Ja, das Schlimme ist, das ist so ein Wanderpokal.
George Clooney ist ein Wanderpokal. Der Georg Clooney bist du.
Markus Lanz hat mir den George Clooney irgendwann nochmal angedichtet. Also so und dann denkst du dir, boah. Und jetzt, entschuldige bitte, weil ich vorhin den Namen schon gehört habe, es läuft ja jetzt ein Koch durch die Republik, der Leute beim Essen zusammenbringt, der von sich selber sagt, er hätte Ähnlichkeit mit George Clooney.
Na gut, zu der Geschichte von Markus Lanz kann ich erzählen. Ich war eigentlich gebucht auf der Position. Ich musste dann absagen. Und dann ist Alexander Herrmann eingesprungen, weil der sonst nichts zu tun hatte. Und dann haben die sich gesagt, ach komm, lass doch die Textkarten einfach. Da fragen wir einfach dieselben Fragen.
Du, ich muss aber sagen, du hast damals echt wenig Gage gekriegt.
Gar keine. Alexander, bevor wir nochmal auf diese Jeune de Restaurateur-Geschichte. Du bist ja wirklich ein Freund. Und das ist ganz drollig, obwohl du eher ein Mensch bist, der, wie soll ich sagen, du bist halt ein Franke. So, und du bist in deinem Wald- und Posthotel da groß geworden. Ja. Und du hast einen seltsamen Dialekt. Und du hast, ich sag mal, die Kreativität springt dir jetzt nicht aus dem Gesicht. Du hast so ein gewisses, wie hieß diese Serie von Stromberg? Stromberg hieß die. So, Stromberg. Du könntest auch einfach in einer Rolle bei Stromberg einfach an irgendeinem Tisch sitzen. Du hast so ein gewisses Versicherungsvertreter-Auftreten.
Definitiv.
Oder?
Also ich tarne mich ja total. Ich tarne mich total. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel im Fernsehen, nehmen wir mal Kitchen Impossible her, das ist fast die Überleitung zu meinem ersten Geschenk, ich habe zwei, aber können wir nachher nochmal holen. Wenn ich bei Kitchen
Ich möchte anmerken, sage, dass ich keine Fragen stellen darf gerade. Ja.
Wenn ich da ziemlich zu viel geil, das reicht schon, geil. Oder zu viel von den anderen Fäkalwörtern sage,
geil aus dann deinem nimmt Mund das klingt aber
meine Zielgruppe, die sind dann quasi schon schockiert.
Oha, es ist Weihnachten, Ostern und Alter, Geburtstag heute.
Durch heute.
Schau mal, stell hin. Kommen die Kollegen aus der Bullerei von nebenan, aus dem Bullerei Deli und haben da was mitgebracht.
Das ist heute ein bisschen eine Werbungssendung, ne? Erst den Gewürzhandel, dann den Gin, jetzt Dankeschön. Machen wir noch Werbung Dankeschön. Für die Bullerei. Man kann auch zu Alexander Herrmann essen gehen, das ist auch ein gutes Restaurant.
Ja, kann man. Aber nur, wenn man Hunger hat. Was hast du hier, Kaviar?
Ja, natürlich. Vom Feinsten. Aber nur von der Forelle. Aber nur von der Forelle.
Ja, aber sehr gut.
Tausend
sehr
Dank. Gut. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön.
Vielen Dank.
So.
Ist das immer so bei euch? Kriegt ihr immer hier von der Bullerei was serviert?
Nee, wenn ich ehrlich bin, ist heute das erste Mal.
Heute ist das erste Mal.
Hast du dich drum gekümmert, ne?
Da habe ich mich drum gekümmert, aber ich habe es nur bringen lassen.
Nee, normalerweise trinken wir mal sehr viel während des Podcastes.
Ja. Aber Tim hat heute noch Anschluss.
Ich habe noch Anschluss. Muss noch ein bisschen was schaffen nachher nebenbei.
Erzähl. Um das noch einmal zu sagen. Ja. Das heißt, wenn ich habe wirklich, ich komme so, also das, was du ja als Versicherungsvertreter so ausdrückst, das ist ja klar, wenn man aus Pinneberg kommt, versteht man natürlich zwischen Versicherungsvertreter und Gentleman natürlich nicht den Unterschied. Ja. Aber man nimmt mir den mehr oder weniger die etwas feinere Haltung, die nimmt man mir ab, die ja auch so da ist, auch wenn der Kleidungsstil nicht ganz zu meinem Charakter passt. Aber ich habe so den inneren Eindruck, das eben so leben zu müssen. Und genau aus dem Grund heraus ist, wenn ich irgendwo im Fernsehen mal ein wenig über die Stränge hinüberschlage, was halt so passiert bei Taste und Co., dann nimmt man mir das immer so total übel. Mhm. Würden dieselben Worte bei dir aus dem Mund kommen, sagen sie alle, ach schau her, heute ist er aber handsam.
Ja.
Und deswegen sind wir beide ja eigentlich so ein gegenteiliges Spiegelbild? Nein, kann man so nicht sagen.
Nee, eigentlich sind wir nicht kompatibel, muss man aber sagen. Ich meine, er hier wirklich, und das meine ich jetzt voller Respekt, aber Sterne ausgezeichnet, lebt brutal auf dem Land, hat ein relativ klassisches Hotel. Ja. Manchmal relativ.
Ja, du warst aber schon lange nicht mehr da, ne? Wir haben ja schon durchgegangen. Also weiß, so klassisch ist das nicht.
Aber eine grundsätzlich spießige, bisschen langweilige Ausstrahlung. Ne? Irgendwie, ne?
Tradition.
Das ist die Oma, nicht das Haus.
die Oma.
Aber so eine bisschen spießige, langweilige Ausstrahlung. Und ich dagegen bin witzig, unterhaltsam, auf den Punkt, energetisch, bin dem Leben zugewandt.
Und bescheiden.
War früher bescheiden, all das Ganze miteinander. Aber wir haben uns wirklich als Freunde getroffen, muss ich wirklich sagen.
Man
und
muss zwar aber,
sehr schnell.
Ja, aber es fing anders an.
Wie denn?
Naja, es fing an, dass wir uns das erste Mal so bei Kerner und Lanz so getroffen haben. Und da war unsere einheilige Meinung gegenseitig. Ich habe mir gedacht, ey, was ist das für ein typischer Stadtbroll? Und er hat so für mich gedacht, boah, voll der Langweiler vom Land. Also wir haben uns so gesehen, wir haben uns akzeptiert, aber so wirklich grün waren wir uns nicht, bis dann vor 7 Jahren The Taste kam. Dann saßen wir am Jurypult.
Ich mochte dich von Anfang an.
Und dann war das wirklich so, wirklich so in den ersten anderthalb Stunden, wo wir die Löffel bekommen haben und immer drüber geredet haben, ist es ja so, dass man natürlich nacheinander was sagt und gleichzeitig reinquatscht, was man jetzt bei dem Löffel so erfahren hat. Und dann war es immer so für mich, immer wenn Tim vor mir was zum Löffel sagen durfte, habe ich mich immer geärgert, weil er hat quasi 80% von dem, was ich zu dem Löffel sagen wollte, hat er dann schon rausgelassen, plus ein paar emotionale Geschichten, wo ich sage, okay, so kann man das sehen. Und dann so in der Kaffeepause haben wir dann festgestellt, dass es ihm auch so ging, wenn ich dann vorher geredet habe. Das heißt also, wir haben plötzlich über den Löffel, über diese Form des gemeinsamen Verständnisses zur Kulinarik, haben wir zum ersten Mal auch charakterlich zueinander gefunden. Das ging jetzt ganz komisch, aber so war es. Und in diesen fast 4 Wochen, wo wir in Köln ja einkaserniert waren, da sind wir so ein bisschen zusammengewachsen.
Gut, das ist die langweilige Geschichte, wie ich bereits erwähnte, irgendwie angeblich über fachliche Kommunikation.
Du kannst ja von den Nächten im Savoy dann erzählen.
Da baut sich meine Freundschaftsgeschichte auf. Wir waren einkaserniert 4 Wochen lang im Hotel Savoy. Jeder, der da in Köln ist, ein sehr schönes Hotel, wo man früher auch noch rauchen durfte, irgendwie, wo sich, ich sag mal, die schlampige Medienszene Deutschlands immer versammelt hat, weil viele Produktionen halt in Köln stattfinden und wo man sehr oft die Nacht zum Tage gemacht hat. Und damit man nicht dehydriert, hat man auch das eine oder andere flüssige Getränk zu sich genommen.
Mit Eis drin, damit man auch runterkühlt.
Mit Eis, mit Wacholdergeschmack, damit man eben auch nicht BSE, wie heißt das andere Ding, was von der Mücke da übertragen wird?
PSR.
Nee, wogegen hilft denn das nochmal?
Ja, hier die Malaria.
Ja, Malaria, danke schön. Also ja, auch der Malaria. Und wir haben uns einfach ein-, zweimal auch vor Langeweile, respektive vor, wie sollen wir miteinander umgehen,
betrunken.
Wir haben uns gegenseitig schön gesoffen.
Ja. Und ich muss auch sagen, nach ein paar Gins fand ich ihn auch schöner und netter und alles. Und ich glaube, umgekehrt war es auch so. Und durch diese entwaffnenden Enthüllungsmomente des Alkohols haben wir dann auch charakterlich zueinander gefunden.
Ja. Und jetzt muss ich sagen, dass Alex wirklich einer meiner besten Freunde ist. Also ich schätze ihn sehr. Man muss dazu auch, und da würde ich gleich mal gerne zu übergehen, ein bisschen was von dir rauslassen, was, glaube ich, gar nicht so vielen Leuten bekannt ist. Weil du machst jetzt Medien seit wie vielen Jahren?
1996 die erste Aufzeichnung.
Paprika gegen die Tomate. Ja. Eine Sendung, die ich übrigens sehr gerne gesehen habe. Lustigerweise, ich war ja noch Azubi, also ich habe meine Ausbildung erst 95 abgeschlossen. Das heißt, ich war ganz frisch und habe das wirklich gerne gesehen, weil ich immer gedacht habe, boah, das ist Kreativität, das ist geil. Einfach eine Tüte und dann aus dem Müll teilweise sensationelle Gerichte kochen lassen, war wirklich ganz toll. Aber wie hat deine Geschichte angefangen in der Kulinarik? Ich weiß nicht, ob du überhaupt drüber redest.
Wie das angefangen hat.
Ja, wie bist du sozusagen reingewachsen? Du bist ja zum Hotel ein bisschen unfreiwillig gekommen, wenn ich das so formulieren darf.
Ja, jein. Also es ist ja so, man muss sich vorstellen, dass ich bin ja ein wenig aufgewachsen wie so ein kleiner Landgraf. Also sprich, in dem Hotel, ich bin ja jetzt die 5. Generation, muss man vielleicht erst einmal den Ablauf verstehen. Die Hausdame, die hat mich früh quasi mit geweckt, hat mich mit angezogen und hat mich zum Kindergarten gebracht. Wenn die dann nachmittags frei hatte, haben die auch vergessen, mich abzuholen. Ich habe mit dem Hausmeister, mit dem, den habe ich dann immer so ein bisschen mitgeholfen und zum Dank habe ich zum Beispiel in unseren Fischweihern auch mit dem VW Pritschenwagen das Autofahren gelernt. In der Küche habe ich das Schafkopfkarten gelernt. Ich habe also im Grunde das gesamte Hotel, alle, die da waren, alle Mitarbeiter, die waren wie so eine Art, also ich finde immer, dass das Wort Familie ist ein bisschen groß. Das Wort Team ist dafür zu klein. Aber sie waren für mich schon eine hohe Vertrauensumfeld, nenne ich es mal. Das heißt, ich bin von Anfang an reingewachsen. Ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe gespült, ich habe Frühstücksservice gemacht, ich habe in der Festspielzeit, im August-Wagner-Festspielzeit, ich habe Koffer getragen, ich habe in der Küche mitgeholfen. Ne, nur den klassischen Service habe ich nicht gemacht. Aber ansonsten war ich überall dabei. Und 1980, wie ich 9 war, sind ja meine Eltern damals eben verunglückt.
Ja, das ist, glaube ich, echt wenig Leuten bekannt. Ich weiß auch nicht, ob du darüber redest eigentlich.
Naja, ich hatte das eine ganze Zeit lang gedacht, dass man muss nicht drüber reden, weil das im blödesten Fall kommt es immer negativ rüber, so nach dem Motto, ach, da muss er jetzt darüber reden, will er sich wichtig machen. Und es ist auch etwas, was ja...
Bei DSDS würde ich sagen, jetzt wird diese Herzschmerzgeschichte, der Mitleidspunkt aufgemacht, aber bei DSDS ist was anderes.
Und man muss halt sagen, irgendwann stand es halt mal in Wikipedia drin und damit hatte ich auch schon 1, 2 oder 3 Momente, wo man halt mal drüber gesprochen haben. Aber ja, es gehört dazu und es ist natürlich auch eine Prägung. Und deswegen habe ich ja auch vorher erklärt, wie dieses Hotelgeschehen war. Denn natürlich ist mit dem Verlust der Eltern die wichtigste Bezugsperson sind ja weg. Keine Frage. Natürlich tut das weh. Aber mein Alltag war über das gesamte Hotel weiterhin stabil. Also ich bin genauso früh runtergegangen für die Schule, bin lieber zu Marion an der Rezeption, weil die hat mir meinen Kawa mit Milch gemacht, die Gertrud, die 80-jährige Kaltmannsin in der Küche, hat mit Wasser gemacht. Das heißt, ich habe mir das dann schon immer so raus. Das bedeutet wirklich von früh bis abends, das Hotel hat mich aufgefangen. Es war also quasi alles wie normal weiter. Aber natürlich,
aber du warst ein Einzelkind.
Ja. Bin so. Immer noch.
Ja, aber dann war ja sozusagen die Übergabe des Hotels eine Notwendigkeit.
Ich sag mal jein, ich hätte mich auch weigern können.
Mit 9?
Würde ich mal, nein, war ja meine Oma und Opa noch da. Dann ist mein Onkel und Tante noch in den Betrieb eingestiegen, die haben das alles weitergemacht. Also wenn man das so sehen will, bin ich erst 95 nach Hause gekommen. Und wenn man das, ja, auch da kann man sagen, eigentlich habe ich den Betrieb vor 10 Jahren erst wirklich übernommen. Also ich hatte aber von Anfang an das Ziel, ich möchte das machen, weil ich da auch so reingewachsen bin. Für mich gab es keine andere Option außer Tierarzt, Rennfahrer. Ich wollte auch, weil in Hof immer die Filmfestspiele waren, da waren dann auch so Gitte, James Last, Udo Jürgens und so weiter da. Ich wollte auch mal Schauspieler werden, Rennfahrer wollte ich auch werden. Und am Schluss stand ich am Herd als Koch und fühlte es, war gut so.
So, wie war der Übergang? Erzähl mal ein bisschen.
Von was?
Naja, von der Variante, dass du dich entschieden hast, eine Kochausbildung zu machen, bis zur Übernahme des Hotels.
Naja, das sind natürlich schon ein paar Jahre. Ne? Das ist auch das, dürfen wir mal festhalten. Zunächst ist es so, ich habe da eine Lehre in Nürnberg gemacht, ja, Gasthaus Rotten damals. Und dann bin ich ein bisschen so...
Es gab mal eine Internetseite, die ist rotten.com.
Stimmt.
Die ist
schlimm. Da, wenn du, kennst du die, Alexander? Also da ging es wirklich drum, abgetrennte Gliedmaßen von jemandem, der vom Auto überfahren wurde.
Nein, bitte nicht. Das ist immer so...
rotten.com.
Das Schöne ist, wenn Tim Internetseiten sagt, dann weiß ich genau, die kann ich mir nur anschauen, wenn keiner zufällig hinter dir steht und aufs Handy mit drauf schaut.
Und du musst den Privatmodus anhaben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Ist eine Seite, die ich seit vielen Jahren nicht mehr besuche, weil sie wirklich das Level der Geschmacklosigkeit bei Weitem überschritten hat.
Ich glaube, die ist auch out einfach.
Ich glaube, das Letzte, was ich gesucht habe, ist Bilder mit diesem Schwoffeln. Wie war das? Schwoffeln?
Habe ich dir das erzählt?
Ja, das hast du mir. Natürlich hast du mir Schwoffeln erzählt.
Es gibt doch immer so Internet-Trends, wo sich Leute irgendwie auf Geländer gerade legen und sich dann fotografieren oder irgendwo anhängen, sich dann fotografieren. Und es gab einen Internet-Trend, Schwoffeln hieß das. Da sollte man sich dabei fotografieren, wie man sein Genital an Sehenswürdigkeiten oder allgemein bekannten Dingen reibt und sich dabei dann halt fotografiert. Und da gab es dann so Taj Mahal, dann gab es irgendwie St. Petersburg, irgendwie, dann gab es hier in Rom, im Vatikan und solche Sachen. Und der Meistertitel des Waffelns wäre das Oval Office gewesen. Wer sozusagen seinen Penis im Oval Office aber rausholt.
Und das macht heute Präsident höchstpersönlich selbst.
Wenn Trump das weiß, macht er das. Und dann
hat er längst gemacht. Ich bin mir sicher, dass Trump sein nacktes Gesäß über so, wie so ein räudiger Köter da über das Sofa jagt, um so seine Spuren da, um was so Katzen teilweise machen.
Zum Posthotel. Ja. 2 Sterne habt ihr dort mittlerweile.
Warum
zusammen
eigentlich?
Mit Tobias Beetz machst du das.
Ja.
Und legst auch großen Wert darauf, habe ich gelesen, dass diese Sterne dem ganzen Restaurant gehören. Nicht nur eine Person, sondern das ist ein Zusammen, ein Miteinander.
Also, es hat mich in dieser ganzen Karriere, bevor ich nach Hause gegangen bin, eine Situation immer wahnsinnig genervt. Ich war ja lange in Schweizer Stuben, Wertheim-Bettingen. Die haben auch damals 2 Sterne gehabt, Top 5 in Deutschland gezählt. Und das war nach Dieter Müller bei Fritz Schilling. Wenn Fritz Schilling, der Guru bei uns, also in der Küche, der Chef, wenn der mal nicht da war, dann war immer also alle Aufregung. Ja, da kam mir schon der Restaurantleitung, der Pedro, hat immer gesagt, ja, könnt ihr heute das alles, schafft ihr das alles? Und wir haben uns immer gedacht, hey, der Alte ist heute nicht da, Gott sei Dank, es geht einfach nur ruhiger zu. Weil es ist völlig wurscht, wenn du eine Küche eingestellt hast, das war eh egal, ob er da war oder nicht, er hat eh einen Posten irgendwo mitgekocht, das heißt, er hat ja sowieso nie mitgekriegt, was ich jetzt zum Beispiel, wenn der jetzt Fleisch gebraten hat, hat er nie mitgekriegt, was habe ich denn wirklich jetzt als Gemüse jetzt wie gemacht. Er hat es ja nicht nochmal nachgeschmeckt. Das heißt also, an sich hat mich das immer gestört, dass die Leistung eines Restaurantbetriebes immer nur an dieser einen Person festgemacht wird, weil am Schluss bringt die ganze Brigade die Leistung. Dass vorne jemand vorstellen muss und sagen muss, pass mal auf Leute, so machen wir's, das halte ich für gut. Ich bin der Kapitän, das ist die Marschroute, das ist komplett richtig. Aber die Leistung, die wirkliche alltägliche Leistung, das ist eine Team-, eine Brigadengeschichte. Und deswegen war mir das eigentlich, wie ich mir den ersten Stern bekommen habe, schon wichtig damals. Aber da gab es keinen klassischen Sous-Chef, wie ich ihn jetzt im Grunde habe. Also Tobias ist ja auch kein Sous-Chef mehr. Wir haben in den letzten 10 Jahren, wir haben vor 10 Jahren gesagt, okay, den ersten Stern haben wir schon. Dann kam er dann danach damit rein und dann haben wir die ersten 3-4 Jahre eigentlich an Folgenden gearbeitet, dass ich sage, ich möchte mich ein Stück herausarbeiten und er hat sich ein Stück hereingearbeitet und so vor 5-6 Jahren haben wir gesagt, jetzt wird es eigentlich auch Zeit, dass wir an uns so arbeiten, dass wir uns nach vorne bringen. Und dann haben wir wirklich in den letzten 6 Jahren sehr kontinuierlich, sehr gut zusammengearbeitet, sehr viel entwickelt und deswegen wäre das jetzt total blöd, wenn jetzt da der zweite Stern auftaucht und plötzlich wird es nur mit meiner Person zusammengebracht, weil das einfach nicht fair wäre. Und damit würde ich, glaube ich, auch mit dieser Auszeichnung und wenn ich dann mich so unfair verhalten würde und niemand anders erwähnen würde, glaube ich, das sogar auch wieder kaputt machen. Und Vertrauen, Respekt und Stärke, das sind diese 3 großen Dinge, mit denen ich quasi mit meinen Leuten umgehe und vor allem mit Tobias. Und wenn ich das nicht sagen würde, dann müsste ich mich schämen in dem Moment, wo ich die Auszeichnung kriege.
Also ich würde sogar fast so weit gehen, eigentlich kann man Tobias die 2 Sterne geben und das meine ich jetzt gar nicht blöd und auch nicht provokant dir gegenüber, weil er einfach die Konstanz in der Küche Absolut. Ist. Er ist sozusagen der Mannschaftskapitän.
Er macht den Alltag.
So, du bist Coach, du bist Trainer, das ist wichtig, dass du da bist, weil du wirklich natürlich für die Prozesse verantwortlich bist, die Kreativität, damit den Mut der Gerichte, die ja teilweise am Rande der Schwachsinnigkeit vorbeigrätscht, gerade wenn ihr so spielerisch kocht, irgendwie, was immer sehr amüsant ist. Aber du bist halt auch, wenn seit 6 Jahren machst du auch Taste. So, dann bist du auch mal 3-4 Wochen nicht da. Und dann ist halt der Tobi, der ist mal, und das meine ich jetzt wirklich nicht dir blöd gegenüber,
Nein,
sondern der Küchenchef hat die Lorbeeren auch ganz klar verdient. Da kenne ich 1-2 Kollegen, die auch mit 1-2 Sternen gesegnet sind, wo ich noch nicht mehr gehört habe, dass der überhaupt Köche hat.
Nein, es geht.
Ist blöd, das ist wirklich unfassbar dumm.
Es geht um die Augenhöhe zu Hause.
Ja, und ich glaube, du hast es doch sogar auch in der Firmierung gleich geändert, oder nicht?
Weil nee,
ich habe den Namen von Tobi jetzt sehr oft geschrieben gesehen.
Ja, ja, nee, es ist schon sehr seit 3 Jahren heißt das Restaurant, also heißt der Restaurant Alexander Herrmann bei Tobias Baetz.
Und das ist geil.
Und das heißt auch nach außen hin, weil es macht ja auch, Entschuldigung, wenn ein Gast zu uns kommt und Tobi geht raus, dann muss der ja auch verstehen, Moment einmal bitte, da ist jetzt nicht irgendwie jemand, der einfach nur aus der Küchenbrigade jetzt einmal rauskommt aus der Küche, sondern da steht die Person, die an meiner Seite ja, gemeinsam diese Sache rockst.
So, was sagst du jetzt jemandem, der sagt, aber ich habe doch hier gebucht bei Alexander Herrmann und jetzt gebe ich hier so viel Geld aus und jetzt ist der Alexander Herrmann nicht da?
Kommt wirklich nicht mehr vor. Das war vor 10 Jahren, war das noch ganz anders. Aber mittlerweile ist das überhaupt, also wenn ich das einmal im Monat jemand sich als Beschwerde sagt, vielleicht einmal in der Woche ist es so, dass man sagt, ah, schade, jetzt war er da gerade nicht da. Das kommt schon mal vor, aber es ist wesentlich weniger wie vor 10, 15 Jahren. Also, und ich bin auch sehr dankbar darüber, weil auch das, ich bin ja, Entschuldigung, wir machen ja keine Gastro-Prostitution hier, also so nach dem Motto, ich habe ihn gesehen, jetzt ist es auch gut. Mich hat auch immer gestört, wenn einer gesagt hat, nee, heute war er nicht da, heute hat er nicht so geschmeckt. Das hat mich auch immer total geärgert, weil das auch nicht gestimmt hat.
Also, weißt du, wem ihr das zu verdanken habt?
Na, natürlich dir.
Ja, mir und Bocuse. Also zwei der Ihr müsst jetzt mal ins Gesicht von Sebastian gucken, der einfach nur komplett.
Ja, weil du hast ein neues Studio heute bekommen. Du hast 3 Geschenke bekommen. Alexander und das. 2009 der erste Stern.
Ich war noch nicht zu Ende mit meiner Geschichte. Weil Bocuse hat ja wirklich eins der schönsten Zitate gebracht. Irgendwie, da wurde halt gefragt, wer denn kocht, wenn er nicht da ist. Antwort, derselbe Mensch, der kocht, wenn ich da bin. Und da steckt so viel Wahrheit in diesem Ding. Und ich habe das schon immer sehr laut kommuniziert, bin sehr oft auch dafür mal angegangen worden. Wie kann das denn sein? Wenn du Koch bist, dann musst du auch im Herd stehen. Und ich sage, ja, ich bin Koch aus Leidenschaft, ich bin aber auch Unternehmer. Das heißt, ich habe so viele Betätigungsfelder, ich kann gar nicht mehr tagtäglich am Herd stehen.
Trotzdem, glaubst du,
sehr transparent
glaubst du zum Beispiel, dass deine Köche froh sind, wenn du mal nicht da bist? Oder glaubst du, es ist genau andersrum?
Meine Köche haben mir sogar Hausverbot erteilt. Also die, wenn ich am Anfang war ich ja gerade in der Bollerei sehr häufig abends noch im Service und bin dann immer so für 2-2,5 Stunden mit in die Küche gegangen. Mhm. Und irgendwann habe dafür Chaos gesorgt, weil ich war dann ja praktisch nicht im Team integriert, wusste das System nicht zu lesen, kannte natürlich die Gerichte, habe trotzdem vom Ablauf her wahnsinnig viel Hektik verbreitet. Und irgendwann kam mein Küchenchef auf mich zu und sagte, das wäre jetzt allgemein gerne gesehen, wenn du reinkommst, Hallo sagst, vielleicht mal was probierst und dann aber auch, du arbeitest so viel, kannst du doch auch einfach mal 5 Minuten.
Das kommt wie an bei dir?
Gut.
Schon immer oder auch ein Lernprozess?
Nö, bei mir war das relativ schnell. Ich habe selber eine Erfahrung gemacht, ähnlich wie du, dass ich Anerkennung für meine Leistung nicht bekommen habe. Da war ich auch in einem Sternerestaurant beschäftigt und der Koch ist gelobt worden für ein Gericht, was ich kreiert, gekocht, angerichtet und präsentiert habe. Es war alles 100% Tim Mälzer und ich habe es geschafft, dass dieses Gericht auf die Karte kam. Dann kam ein Gast in die Küche und lobte den eigentlichen Chef mit den Worten, Herr Punkt, 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 bei Ihnen müssten eigentlich alle Köche der Nation mal in die Lehre gehen. Und mir ist nicht nur die Brust geplatzt, der Schlipper geplatzt. Ich war so stolz auf mich. Und dann wurde praktisch meine Leistung annektiert und wurde, ja, ich habe mir da auch, das ist eine neue Entwicklung von mir. Und ich stehe so daneben und sage, bitte?
Ja, ist aber, du behindert? Aber das, und das ist hat für mich wirklich übel.
Zum Bruch geführt.
Hast du was gesagt dazu?
Ich hab eine Woche später gekündigt, okay. Weil ich gesagt habe, das finde ich nicht korrekt. Mhm. Ich arbeite viele Stunden, wenig Geld. Wenn ich eine Leistung erbringe, wenigstens ein danach. Was vorneweg ist, ist noch ein, und ich war ja schon relativ alt, dann doch wenigstens mal sagen, hey, geil, hast du es gehört? Sei stolz auf dich.
Weil diese, mehr wollte ich nicht. Ja, aber diese Größe, das sind die Küchenchefs der 80er und 90er, hatten die nicht. Da hat sich alles um die selber gedreht.
Ja.
Und Plasberg hat mich mal gefragt, sag mal, wie machst du das? Du bist, wenn du nicht zu Hause bist, wie hast du den Betrieb strukturiert und so weiter? Da habe ich gesagt, Frank, ich habe meinen Betrieb so strukturiert, dass er auch läuft, wenn ich da bin. Hm. Weil das ist nämlich genau der Punkt. Du kommst dann rein und du musst aufpassen, dass du plötzlich nicht das Sand im Getriebe bist. Und dieses Vertrauen. Und wir haben ja eine ganz ausgeklügelte Art und Weise, wie wir Menüs entwickeln.
Sag das nochmal, das Wort? Menüs?
Menüs.
Menüs.
Also Menü.
Menüs.
Weißt du eigentlich, ich streite mich da immer mit einem sehr guten Freund, der ist Regisseur und der macht auch so Ton, also der schreibt die Bücher für Simpsons und ist dann Tonregie, so heißt es. Mhm. Und der sagt immer, wir Sterneköche, wir sagen immer zum Beispiel Menü und nicht Menü.
Ihr sagt auch Buffet. Restaurant.
Ja, und dann sage ich, ja, oder Parmesan. Hm?
Ja,
stimmt. Und dann sagt er, und das regt ihn total auf, dass man nicht Menü sagt und Buffet sagt. Und sage ich, nein, das ist ja auch eine geheime Sprache. Hm? Wer so spricht, der weiß man. Ist ein Sternekoch. Die anderen sind alles, die kommen aus der billigen Gastronomie, die sprechen richtig. Mhm. Wir haben halt einen Sprachfehler, weil man muss es ja auch verstehen. Wenn du sagst, bring mal das ans Buffet. Die halbe Sekunde.
Buffet.
Genau, bringst du mal ein Buffet. Da ist mit dem Bü, weiß schon jeder Bescheid und ist quasi schon unterwegs.
Das glaube ich übrigens auch. Ich glaube, das ist auch meine Erklärung dafür, die Betonung so auf der harten ersten Silbe ist irgendwie, weil sie ist schneller. Das heißt, du bist ähnlich, es gibt auch diese Technik, dass wenn du aus einem Text Buchstaben rausnimmst und das liest du trotzdem die ganzen Wörter. Und ähnlich ist die Kommunikation in der Küche, die mag für den Außenstehenden manchmal etwas abgehackt wirken und manchmal auch etwas pumpig wirken, aber in der Kürze der Zeit sind alle wesentlichen Informationen übermittelt und deshalb die Betonung auf der ersten Stelle.
Genau.
Alexander, 2009 der erste Stern.
Ja,
jetzt 10 Jahre später, eben sagtest du, vor 6 Jahren habt ihr dann irgendwie überlegt, wie kann es weitergehen, der nächste Schritt. Mich interessieren würde...
Darf ich eine Theorie aufstellen? Vor 6 Jahren haben wir das erste Mal The Taste gemacht. Ich glaube, er hat wahnsinnig viel von mir gelernt.
Ja, das glaube ich auch.
hast du auch die Probleme mit dem Kopfhörer? Ich habe so Aussetzer.
Nee.
Ich habe plötzlich war so 6 Jahre Taste...
Wie kann man sich das vorstellen? Wenn man den zweiten Stern angehen möchte, dann muss man doch auch davon ausgehen, irgendwann wird jemand kommen, um das zu testen und zu bewerten.
Jährlich. Wollen wir Tobi dazu anrufen?
Jährlich. Nee, wenn nicht Tobi. Nein,
also, aber ich kann dir mal sagen, was wir gemacht haben. Wir sind vor 6-7 Jahren, haben wir gesagt, lass uns mal angehen, uns zu steigern. Also du fängst ja bescheiden im Kopf erstmal an. Dann sind wir zu ein paar Restaurants. In einem Jahr, wir waren in 6 verschiedenen, 2 und 3 Sterner und auch ein Sterner. Und ich habe nach diesem Jahr gesagt, so Tobi, ich habe keine Lust mehr, wir brauchen nirgends mehr hinfahren, weil alles, was wir gesehen haben, hat mich nicht weitergebracht, weil entscheidend ist erstmal, wir müssen überlegen, was wir wollen. Also das heißt, wir müssen erstmal zu uns finden. Möchtest du einen Teller mit 20 kleinen Produkten drauf haben oder möchtest du mit 3 großen Komponenten arbeiten? Soll es mehr mediterran, soll es irgendwie nordisch werden? Was wollen wir? Und jetzt klingt es so einfach, als wenn man sich da hinsetzt und sagt, so macht man es. Wenn du das gemeinsam und vor allem auch so entwickeln willst, dass das dann auch mal mit 10, 12 Köchen funktioniert, da haben wir schon nochmal so 2 Jahre und so gebraucht, fast 3 Jahre. Und was uns zugute kam, sind vor allem hervorragende neue Lieferanten, weil wir haben nämlich sowas wie einen Food Sommelier, der Yoshi. Der Yoshi ist ein absolutes Tier, ist auch schon seit 10 Jahren bei uns im Betrieb. Und dann haben wir gesagt, Yoshi, such uns mal einfach neue Lieferanten, weil der Landwirt und Co., die kommen ja gar nicht auf die Idee, dich anzusprechen. Und so hat es begonnen, dass wir wirklich, das ist bei uns, ja, so gute Stunde fährt man entfernt, das ist ein Gewächshaus, 4000 Quadratmeter, es wird mit der Abwärme von einem Glasindustrieunternehmen geheizt und da drin wachsen Papaya, Bananen, Surinamkirschen, Chili, alles, was du so willst. Das ist ein EU-gefördertes Projekt. Und dort kriegen wir zum Beispiel Papaya, die kriegst du quasi fast in dem Land nicht so gut. Und über diese
Würde man das noch als Nova Regio bezeichnen?
Mich nervt dieses Regional.
Mindestens schon 2 in dem Raum, die dieses Wort nicht behalten können.
Ja, weil ab wann beginnt ein Regional? Wir hörten das auf entweder ist ein Produkt gut oder ist es schlecht. Über was ich darüber nachdenken kann, ist es mir das jetzt wert, dass ich zum Beispiel sage, ich hole mir aus Land XY was her oder nicht. Ist es so besonders gut oder ist es nicht? Das ist genauso wie, dass mich dieses Thema Wagyu wirklich nicht nur langweilt, sondern ich nehme das schon fast als Provokation an, wenn ich schon wieder irgendwo Wagyu lese, weil in der Regel ist es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und zum Zweiten, das würde so modisch. Und leider hat man dieses außergewöhnliche Projekt durch diese Vielfresserei eigentlich eher kaputt gemacht. Und wenn du das Richtige hast, was eher Richtung Kobe geht, dann habe ich in Deutschland noch keinen Koch gehabt, der das für mich richtig gebraten hat. Die haben das falsch gemacht für mich. So, aber deswegen bin ich mit regional, habe ich immer so ein bisschen mein Problem, weil die einen sagen, ja, die Selleriewurzel, weil sie eben 243 Meter vom Unternehmen weg ist, die ist besonders gut. Ich merke da keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Also mir ist es oft eine Augenwischerei, die ist zu viel Brain Food, zu wenig Soul Food, wenn man das so sehen möchte. Also, aber über diese guten Lieferanten sind wir zu uns gekommen.
Aber ihr habt ja auch sowas wie die Frankentrüffel der Karte, oder nicht? Da seid ihr doch auch ganz stolz drauf.
Ja, der Schiefertrüffel, den hat mein Vater 1979, 78 so rum, hat er den entdeckt. Mhm. Also, ja. Ja, es heißt ja nicht, dass ich nicht ein regionales Produkt schätze, aber mich nervt es, wenn einer sagt, das ist alles regional. Ja, das ist für mich.
Warum nervt es?
Ist
doch eigentlich eine intelligente Entscheidung.
Sie mag intelligent sein, aber nur dann, wenn du sie entweder so durchziehst, dass du sagst, okay, dass es so geil schmeckt, dass ich das woanders nicht bekomme. Mhm. Aber das ist ja nicht so.
Aber es geht doch eher in die Richtung auch Nachhaltigkeit, Umweltschutz etc.
Ja, das ist das,
was ich... Anbaubedingungen, preisliche Gestaltung
etc. Das ist das, was ich meinte mit, ist es mir das wert, das Stück Fleisch, Fisch, Gemüse von einem anderen Land oder von einer weiten Entfernung zu holen? Mhm. Die Frage muss ich mir stellen. Und es hilft mir nichts, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt hier holzige Kohlrabi und sage, Entschuldigung, die ist holzig. Ja, aber... haben wir hier ums Eck. Ja, schmeckt aber scheiße. Ja, ist aber regional. Also jetzt müssen wir aufpassen, ab wann wird es absurd?
Ab wann wird es absurd?
Ja, es wird dann absurd, wenn ich im Grunde die Regionalität so drüber stülpe, dass sie im Grunde wichtiger ist als der Geschmack.
Oder wenn der Wein mit Zedernholz versetzt ist. Wie stelle ich mir das vor? Dann trefft ihr euch einmal in der Woche in einem Star-Meeting, um den neuen Stern zu besprechen, 2 Jahre anzugehen.
Den neuen Stern
und,
zu besprechen.
Naja, ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Der ein oder andere Hörer auch nicht. Wie ist der Weg zu einem Stern?
Wie bist du bloß zu dem Job gekommen?
Und wie funktioniert das dann
den
im laufenden Betrieb?
Aber das muss man jetzt verstehen. Er redet die ganze Zeit mit dir. Das ist natürlich klar, dass er keine Ahnung hat, wie das geht.
Oh, du blöd Mann.
Ja, musst du jetzt raus. So, ja, du hast die ganze Zeit. Ja, ne? Du hast so. Also, jetzt sage ich mal, also
ich ganz kurz. Ich telefoniere so lange mit meiner Mutter.
Ja, sie soll zuhören. Also Ich habe ja davon gesprochen, dass wir vor 6 Jahren erst essen waren und uns dann entschlossen haben, wir brauchen nicht weiter uns was anderes anschauen, wir müssen zu uns finden. Und dass uns sehr die Arbeit mit uns selber geholfen hat. Das heißt, dass wir darüber nachgedacht haben, was wollen wir? Wollen wir viel, wenig Sachen auf dem Teller? Und vor allem eben, dass wir begonnen haben, tolle Produkte zu kriegen. Und jetzt kommt's, da ist der regionale Vorteil, wenn du halt etwas hast, was nur 20 Kilometer oder von mir aus eine Stunde hergekarrt wird und es direkt verarbeiten kannst, das ist nun mal besser. Punkt. So, und so hat das Ganze angefangen, dass wir dann somit immer mehr zu uns gefunden haben. Und jetzt mal, wie entwickeln wir so ein Menü? Also der Tobi und ich, wir machen uns richtig einen Termin. Da setzen wir uns dann zusammen. Und dann ist er derjenige, er schlägt die Produkte vor. Also fürs neue Menü. Weil das sind zwei Dinge, die wichtig sind. Zum einen, wenn er jeden Tag am Herd steht mit der ganzen Brigade, dann muss er auch das Recht haben zu entscheiden, welche Produkte möchte er in die Hand nehmen. Weil wenn er jetzt keine Lust hat auf XY, von mir aus auf einen Saibling und sagt, er möchte von mir aus unbedingt einen Zander, dann soll das so sein.
Wenn sich noch jemand beschwert, dass ich zu viel Redeanteil habe in diesem Podcast, hau ich dir meine rein.
Alter. Das ist doch dein Gast, der hat richtig was zu erzählen.
So, und dann haben wir diese, wir haben ja zwei Menüs. Das Kontrastmenü, also das mit Fisch und Fleisch, und dann das Off-Menü, das heißt ohne Fischfleisch. Und dann teilen wir die einzelnen Produkte den einzelnen Gängen erstmal zu. Und dann beginnen wir die zu kreieren. Erst natürlich nur im Kopf und auf einem Blatt Papier. Ich male die dann auf und mit diesem Zettel geht dann mit der Idee vom Tobi und mir, geht er dann zur Brigade und 4-5 Tage später, meistens so 6 Tage, ist dann eine Art Probekochen. Und in diesem Zeitraum, also von dem ersten Moment, wo wir das fertig haben, bis zu diesen 5-6 Tagen, da probiert die Brigade einzelne Dinge einfach aus.
Komm, lass uns das mal durchspielen. Wack you.
Was? Nein, doch, ich will aber kein Wack you.
Doch, ich bin jetzt Tobi. Und ich habe das Recht, die Produkte zu entscheiden.
Tim, die gehen so.
Okay. Nee, aber lass uns das mal durchspielen. Das machen wir jetzt. Wirklich, pass auf, ich mache exakt das Gleiche, dass ich sehr oft mit meinen Kollegen irgendwie sitze, um Geschmacksschulung, um Verständnis vom Kochen, dass ich sage, welches Produkt? Okay, was ist die erste Assoziation, die zweite, die dritte, alle drei weg und jetzt macht ihr die vierte Idee. Um erstmal alles Naheliegende rauszuballern, um die wirklich in eine Kreativität reinzubringen, das ballert die oft weg, dann werden die albern und dann gehen wir wieder auf die erste Idee zurück. Und
das, was du neulich erzählt hast, was magst du eigentlich gar nicht
und jetzt mach's geil. So. Und jetzt machen wir Alexander Herrmann und Tim Melzer, zu Chef Tim Melzer, kreieren ein Gericht.
Dann
Wack you.
Nein, also Wack you machen wir nicht.
Doch, wir machen Wack you.
Nein, pass auf.
Wenn du weiter blöd wirst, machen wir Wack you mit Blauschimmelkäse und da weiß ich, dass du da auch eine gewisse Antipathie hast.
Du musst dir vorstellen. Wack you. Ja. Das ist mittlerweile so allgemeingültig, dass wir damit uns nicht nach vorne heben können.
Ist mir egal.
Also ich weiß tatsächlich ehrlich gar nicht, was ein Wagyu-Rind ist, aber Wikipedia. Wagyu, manchmal auch Wagyu-Rind, ist eine Bezeichnung mehrerer Rinderrassen japanischen Ursprungs. Wagyu heißt übersetzt schlicht japanisches Rind. Vergleichbar ist dies mit Champagner oder Nürnberger Lebkuchen. Von den Japan insgesamt rund 774.000 geschlachteten Wagyu-Rindern dürfen 2009 nur 3.066 als Kobe-Fleisch deklariert werden. Zurück zur Sendung.
Wagyu. Nein, das funktioniert aber nicht.
Ich bin der Küchenchef.
Nein, so funktioniert es nicht.
Hat er nicht eben gerade gesagt?
Nein.
Hat
er
nicht eben gerade
vorgemacht? Er darf vorschlagen.
Weil er hat das Recht.
Und ich sage dann, aha, das und jenes. Und wenn ich sage, du mit Wagyu, das ist schwierig, dann sagt er, okay, dann nehmen wir das andere. Also das Vetorecht habe ich.
Okay, Kobe.
Jetzt bin ich dabei.
So,
Kobe können wir machen. Mhm. Weil das ist Drecks Wagyu. Weder Fett ist noch was anderes. Gut, Kobe würde ich jetzt sagen, können wir uns leider nicht leisten. Mhm. Weil mit 400 Euro im Kilo oder 500, das werden wir nicht ins Menü ballern können.
Okay.
Was machen wir jetzt?
Gehen wir wieder zurück auf Wagyu.
Nee, das kommt vom Luki Maurer, das ist schon gut. Aber
pass auf, jetzt machen wir es mal wirklich schwer. Rinderfilet.
Ja, das ist schon ziemlich fad, ne?
Es ist brutal.
Ist das hier jetzt schon reell, dass das auch so abläuft, dass der eine sagt, darauf habe ich keinen Bock, dann nehmen wir...
Okay. Ja.
Also wir sind ja hier Authentizität
at its best. Also der Punkt wäre dann...
Bei Taste, ich meine nur ganz kurz, Taste ist wirklich eigentlich vom Prinzip her eine ganz geile Sendung, weil du innerhalb kürzester Zeit extrem kreativ sein musst und fachlich aber so geschult, dass du in dieser kurzen Zeit die Aromen, die dir im Kopf rumschwirren, auf diesen Löffel kriegst. Ist auch der Grund, warum Frank Rosin noch nie gewonnen hat. sondern hier sitzen eigentlich die einzigen Gewinner, die jemand mehrmals, ne? Also naja, Alexander Herrmann viermal, seitdem ich weg bin, vorher ich halt dreimal. Das eine Mal gilt nicht. Also hier sitzt schon die Speerspitze der deutschen Verständniskulinarik.
Nicht mehr was dabei gedacht.
Hier sitzt Doktor und Schwester Taste, also Geschmack. Ja, aber so läuft's, also dass man wirklich sagt, so welche Assoziationsketten. So, das ist eben kam war die Sprache von Fett, da wäre ich drauf gegangen jetzt, hätte ich dir zugehört, hätte ich mich weiter mit beschäftigt, weil ich mal ein Gericht gegessen habe. Im Tickets in Barcelona, das war Thunfisch mit Wagyu Fett. Mhm. Einfach nur roh geschnittener Thunfisch, aufgelegt und dann war lauwarmes Wagyu Fett darüber. Und es hat einen ganz leicht nussigen Geschmack. Und jemand,
das als Hollandaise ist cool.
Und jemand, der sich als mit Fett halt und Thunfisch auskennt, geht in den Toro-Bereich, in diesen Bauchbereich. Das ist das edelste und feinste Stück vom Thunfisch. Ist natürlich hochgradig schwermetallverseucht, weil das ist der Bauchlappen. Aber es ist halt extrem lecker. Und den gibt es so gut wie nie. Und da war jemand ganz smart und hat dann noch ein bisschen Haselnuss draufgepackt, weil das ein leicht nussigen Aroma und geil. Geil, geil. Drei Produkte.
So und jetzt okay, macht mal euer Menü weiter.
Ja. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Rinderfilet. Ja, nehmen wir nicht. Weil das Problem ist, nein, wir müssen ja, du weißt doch ganz genau, wir müssen doch schauen, wenn jemand zu uns kommt, ein Rinderfilet, da geht er ins Steakhouse, das ist für ihn kein nachhaltiges Abenteuer, das bedeutet, er hat nichts erlebt, er hat nichts gemacht und ein Rinderfilet hat keinen Charakter. Wir müssen schon was finden, was Charakter hat. So, also das heißt, welches Fleisch würdest du sonst noch, was hat denn unser Food Sommelier sonst noch so gefunden? Es ist ja eigentlich mehr oder weniger.
Ich will nicht zu sehr im Klischee unterwegs sein, aber er hat eine tolle Schweinrasse gefunden.
Welche denn?
Das Hallische. Ja?
Ist es das? Möchtest du jetzt zu der Jahreszeit im Hauptgang machen?
Ich habe keine Ahnung.
Sehr rustikal. Na gut, pass auf,
natürlich.
Dann kriegen wir da einen Bauch. Kriegen wir Bauch?
Jetzt bist du doof.
Wir schreiben die Septemberkarte.
Ja, aber jetzt bist du doof. Im September gehen wir auf Oktober, November, das ist die traditionelle Schlachtzeit. Aber wir haben die ganze Zeit Schwein gegessen, weil wir haben gegrillt. Nackenkotelett.
Ja, deswegen sage ich ja jetzt, so. Du hast es jetzt die ganze Zeit
gehabt. Ich möchte jetzt Nackenkotelett. Packen wir Nackenkotelett.
Gut, pass auf. Das ist jetzt genau der Punkt, wo ich sage, gut, dann lass uns was mit Nacken machen.
Ist billig genug im Einkauf, dass du auch deine dicken Autos weiter einfahren kannst. Jetzt sind wir von den Edelprodukten, okay,
Nein, komm nicht mit Wurst. Aber es ist in der Tat wirklich so, dass was diese ganzen Edelprodukte angeht, die meisten ja extrem langweilig sind.
Ja,
also,
das stimmt.
Was wir zum Beispiel bei uns haben, wo ich sehr dankbar bin, das ist die sogenannte, ich nenne sie immer gern alte Kuh, das sind 8 Jahre alte Herford-Rinder. Und das ist sensationell, weil das ist so, das ist Fleisch mit Charakter und das ist am besten, wenn man es wirklich in der Vorspeise lauwarm macht. Das ist echt
Fleisch
geil.
Mit Charakter, A ist meistens billig und C.
Nein, das ist gar nicht billig.
Ich weiß.
Gar nicht billig. Aber wenn du es brätst, wird es C. Nein, aber du musst, das ist ja auch genau der Punkt.
So, ich habe doch Nacken gesagt.
Ja, aber ich habe ja auch, willst du jetzt wirklich mit mir jetzt ein Nackengericht dir ausdenken?
Also das ist jetzt das vierte Produkt, was du
hast. Habt ihr mal überlegt, zusammenzuarbeiten im Restaurant?
Nee, auf gar keinen Fall.
Jakobsmuschel.
Na, jetzt ist aber ganz vorbei. Wenn du jetzt sagst, noch ein paar Riesengarnelen, dann war es das aber.
Machen wir einen schönen Salat mit Riesengarnelen.
Komm, lass uns doch eine Paella machen. Mit Schweinenacken,
Paella habe ich noch nicht sehr gut
Jakobsmuscheln und vielleicht so ein paar.
Ich habe ansonsten noch ein ganz anderes Thema vorbereitet. Also
wir kommen nicht zusammen, was das Gericht angeht. Das liegt aber daran, dass wir zwei Stelzböcke sind, also zwei große. Und jeder für sich hat eine ganz klare Handschrift. Meine Handschrift ist die Herausforderung. Seine Handschrift ist, ja, ich mache halt das, was gängig ist.
Also, nein!
Ich suche mir die Brot,
aber dafür in 5 Gängen.
Du hast Wagyu Kobe und Schweinenacken vorgeschlagen und sagst, ich mache was gängig ist. Entschuldigung.
Ja,
ich rede von der 8 Jahre alten Herford-Kuh.
Weil ich es langweilig finde. Ich finde Wagyu langweilig, ja, Kobe langweilig so. In einer Form, einer verarbeiteten Form. Mhm. Ich finde einfach nur, das Fleisch perfekt gegrillt ist mit Abstand am schönsten, weil dann das Produkt bringt so viel mit sich, dass man es einfach in seiner puren Klarheit einfach nur genießen muss.
Ja, das ist ja auch der Unterschied zwischen Steak. Ja, und in dem Fall muss man dann sagen, Sterneküche, da passt für mich das Steak nicht hin. Dafür gehe ich Steak essen, deswegen braucht man da auch maximal so eine kleine Vorspeise. Und dann geht es einfach nur darum, sich dem großartigen Fleisch
zu machen. Sebastian, sag du doch mal was, dann machen wir jetzt ein Gericht und du sagst, welches besser ist. Parallel zum Gespräch.
Und was soll ich sagen?
Welches Produkt sollen wir zu einem Gericht verarbeiten?
Ja, ich kann dir mal ein Produkt vorschlagen.
Welches?
Komm, lass uns doch mal jetzt...
Jetzt kenne ich es wahrscheinlich nicht.
Ich bin kein was ist denn, welches Fleisch isst denn deine Mama oder der Papa am liebsten?
Ich hätte jetzt Gulasch gesagt.
Das ja, schon geil.
Weißt du was?
Schon schmoren.
Ich hab's. Wir machen was mit Zunge.
Auch langweilig.
Nee, überhaupt nicht.
Auch langweilig.
Nee, nee. Zunge finde ich, allein von der Konsistenz her, das gibt kein anderes Stück Fleisch, das die Konsistenz hat.
Okay, dann mach mal.
Welche Zunge?
Wir machen mal eine, nee, Kalbzunge machen wir nicht, wir machen die Schweinezunge.
Mhm. Oder eine Wagyu-Zunge.
Ich danke dir, dass du mir jetzt den Stinkefinger zeigst, weil ich bin bei der Schweinezunge bin ich aber dabei.
Okay, dann mach.
Ja, bin mal dabei.
Ja, mach mal.
So.
Du machst, ich bin raus.
Nein, du kannst, nein, 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 nein. Also du hast jetzt Schweinezunge gesagt. Ja. Und jetzt müssen wir anfangen zu sagen, welche Gemüsesorte machen wir dazu. Also möchtest, was hältst du davon, wenn man die Schweinezunge, ich bin ja ein großer Fan, die muss natürlich gekocht werden. Mhm. Wenn man die mit Nussaromen zusammenbringt, finde ich sehr schön. Mhm, mh. Wenn die knackig Nuss, wir haben sensationelle fränkische Haselnüsse haben wir.
Toll.
Und jetzt, was auf, wir sehen doch hier diesen Kaviar. Mhm. Was hält, jetzt machen wir was. Wir machen eine gekochte Schweinezunge. Mhm. Und auch wenn der Kollege Wissler mal Kinn mit Kaviar gemacht hat, lass uns doch die Schweinezunge mit Kaviar machen. Mhm. Nehmen wir aber kein Forellenkaviar, nehmen wir einen Saibling-Kaviar. Mhm. Machen Haselnuss dazu und jetzt brauchen wir noch was mit Säure. Mhm. Was? Du sollst nicht einfach nur mitschreiben, du musst schon mal gedanklich mitmachen.
Ja, Säure brauchen wir. Ich höre ja zu.
Ja, wir brauchen noch Säure.
Bist du jetzt zickig?
Ein bisschen.
Ja, Ceviche. Ne? Was hältst du? Wir machen eine Leche di Tigre. Wir machen so eine Leche di Tigre Sud dazu.
Machen wir nicht. Machen wir nicht.
Das ist total geil.
Nein, machen wir nicht.
Mhm. Warum?
Wir nicht. Weil das Kopfkrebs ist.
Überhaupt
da
nicht.
Das ist so gekrampft.
Du musst
was kann
überhaupt
ich
nicht.
Denk doch mal über, welche Säuren gibt es denn?
Naja, gerne? Genau.
Welche?
Wir nehmen jetzt Limonensäure.
Nein, machen wir nicht.
Warum nicht?
Weil es zu banal ist.
Überhaupt nicht.
Nehmen wir Zitronensäure.
Ach, möchtest du mal was Fermentiertes? Haben wir jetzt einen Staudensellerie-Saft?
Kann man zum Beispiel mal drüber nachdenken. Boah, man könnte zum Beispiel mal über Gewürzgurke nachdenken oder ähnliches, was gar nicht falsch ist. Weil wenn
die Gewürzgurke ist aber leider sehr, sehr, sehr rustikal.
Ja, und dann machst du sie halt fein.
Nein, die kriegt den Kaviar, aber dann die kickt den quasi mehr oder weniger in die Ecke.
Also man merkt, das ist das Schöne, das ist wirklich das Schöne, deshalb habe ich halt gewonnen bei Taste und er nicht, als ich noch da war. Nee, aber das ist das Tolle an dieser Welt, dass man eben wirklich so Ideen hat. Welches Bild habe ich jetzt im Kopf? Mich nervt das, dass er so konstruiert daran geht und sich vor allen Dingen an Küchen bedient, die auf diesem Teller in Frankenland in seinem Posthotel nichts zu suchen haben. Ceviche und wie heißt das Dorf nochmal?
Was?
Würzberg. Würzberg. Ceviche und Würzberg. No, willst du nicht? Na,
selbstverständlich.
Das macht keinen Sinn. Und schon gar nicht von einem Versicherungsvertreter in einem grauen Tweetsacko gekocht. Das willst du nicht haben. Das ist nicht richtig. Das ist Kopf. Das ist nicht das, was er erlebt hat, weil es kommt nicht.
Aber wir sitzen doch jetzt gerade hier in Hamburg, hier in dem Studio. Und wir haben jetzt gerade jetzt hier etwas kreiert.
Ja.
Nee, und das wäre jetzt,
Fide
Gastro-Gericht wäre das jetzt geworden.
Ja.
Und jetzt plötzlich verortest du das nach Würzberg.
Ja, weil du kommt ja bei dir auf
also
die Karte.
Also dann mach doch mal was zur Säure, aber bitte nicht mit Essiggurke.
Ich muss sagen, eine Sache, und ich bin kein Riesenfan, aber es gibt eine Sache, eine tolle Säure, die ich mal durch diese Nordic oder brutal regional oder Nova Regio Küche kennengelernt habe. Das war aufgekochter Joghurt. Und da kommt eine Säure raus, die ganz leicht...
Da bin ich aber jetzt dabei.
Die ganz leicht, die hat so eine, weißt du, was ich meine? So eine Molkesäure. Mhm. Das ist so eine reduzierte, ganz feine, akzentuierte...
Also ich war zum Beispiel jetzt ganz kurz dabei,
wenn du
darüber redest, war ich ganz kurz dabei, ob man nicht sogar Weißkraut, also Sauerkraut selber macht und darüber noch einmal redet. Aber ich finde es mit dem Joghurt sehr schön, weil mir dieser Molke-Moment sehr gut zum Kaviar passt. Und vor allem Nuss. Auch schön.
Gut,
sehr
also gut. Gekauft. Wir haben die Zunge, wir haben die Nussaromen, wir haben jetzt die Joghurtsäure. Wie geht's weiter?
Die Zunge wird gegrillt.
Nein, die wird gekocht.
Die wird gekocht und dann gegrillt.
Natürlich.
Einverstanden.
Okay.
Gegrillte Schweinezunge.
Ja.
Kaviar. Die Haselnuss als Öl und natürlich so ein bisschen nur geröstet so mit drauf.
Weißt du auch, was ganz fein ist? Und entschuldige, wenn ich widerspreche, nicht geröstet. Mhm. Weil gerade Nüsse nicht geröstet.
Ja, aber nicht die Haselnuss.
Auch. Nein. Dann nimm die Macadamia. Oder die Mandel. Die
Macadamia willst du in Würzberg? Ach nee, wir sind ja in Hamburg.
Dann nehmen wir die Mandel. Entschuldigung, ihr Papaya. Man hat es jetzt, wir müssen das mal abbrechen. Das wird, glaube ich, so, stundenlang machen. Aber hier geht es darum, und so ist Kochen. Jeder hat eine Meinung und jeder hat irgendwie auch recht, wenn man sie argumentieren kann. Und ich kann sie argumentieren, Alex kann sie gut argumentieren. Beide Gerichte hätten Persönlichkeit in sich von uns, weil wir sie kreieren, weil wir sie zusammensetzen. Weil wir, während wir drüber reden, ähnlich von der Intelligenz her sind, das ich von Ausdrucksweise nicht, aber von der Intelligenz her sind wir auf
Augenhöhe. Von der kulinarischen Intelligenz,
das meine ich,
haben wir wahnsinnig viel Parallelen. Parallelen.
Parallelen, aber dann immer noch eine andere Geschichte. Bei mir ein bisschen emotionaler. Deshalb, ich will unbedingt was Ruppiges da drin haben. Weil eine Schweinezunge bis zur Geschmackslosigkeit serviert, dünn aufgeschnitten, nur gekocht, damit man ja nicht merkt, dass es eine Schweinezunge ist, was ja oft der Weg ist dann, um ein Gericht nach vorne zu haben. Bei mir ist es ein schönes, dickes Stück gegrillt, weil ich mag dieses, das ist für mich was Rustikales. Und das möchte ich auch ob der
weißt Zusammensetzung... Du, ich finde noch nicht mal, wenn die, wenn man zum Beispiel Schweinezunge bleibt, wenn man sie groß schneidet, dass sie rustikal wird dabei. Das finde ich eben nicht.
Nee, aber die Leute?
Weiß ich nicht.
Also leg mal so eine Schweinezunge auf den Teller. Ich bin mir sicher, dass das eine oder andere...
Also ich hatte mal, wir hatten mal ein Gericht, das hieß Weidmannsheil. Weil unser Jäger, ich habe gesagt, er soll mal den Aufbruch quasi sammeln. Also das heißt, wir haben Rehzunge, Niere, Herz, Leber und die Lunge gekriegt. Und daraus haben wir ein Gericht gemacht und haben auch wirklich die Zunge in Längsstreifen aufgeschnitten. Und die lag dann so auf dem Teller da drauf. Also es war einer unserer absoluten Highlights als Gerichte. Haben wir im Menü, im großen Menü gemacht, im kleineren haben wir das zur Wahl gegeben. Ja. Weil das natürlich etwas ist, das feiern wir als Köche und als Typen gerne ab. Aber es ist natürlich schon, ja, das geht schon, das ist für Fortgeschrittene.
Okay. Sebastian.
Ja, Freunde.
Komm, machen wir mal das Thema weg.
Wir hören jetzt mal auf mit dem Thema.
Tim ist der Fernsehkoch, der Mr. Kitchen Impossible. Du bist Fernsehkoch, nämlich Mr. Taste. Das geht in die siebte Staffel.
Seitdem ich weg bin. Ja.
Jetzt habe ich eine Frage an euch beiden. Glaubt ihr, dass ihr immer, mit euren Restaurants, wärt ihr mit euren Restaurants und all dem, was ihr tut, genauso erfolgreich, würdet ihr keine Fernsehpräsenz haben? Oder sagt ihr ganz klar, nee, das hat nicht nur ein bisschen geholfen, sondern das war der absolute Turbo. Ansonsten wären wir eigentlich Durchschnitt.
Was glaubst denn du?
Bei dir Durchschnitt und ich glaube, Alexander wäre der Gott.
Ohne Fernsehen gäbe es das ganze Hotel nicht mehr.
Dann habe ich hier eine These für euch aufgestellt. Und zwar.
Darf ich mal was dazu sagen?
Tim, sag du mal was dazu.
Ich glaube, dass Alexander vor 10 Jahren genau auf demselben Level gewesen wäre, wie er auch jetzt ist. In der heutigen Zeit, glaube ich, wird es eng. In der heutigen Zeit musst du Marketing betreiben, damit, wir haben hochdekorierte Restaurants, teilweise mit 3 Sternen, die am Donnerstagabend mit 4 Leuten besetzt sind. So, weil nicht die Qualität des Essens irgendwie nachlässt, sondern weil einfach die Kommunikation nicht da ist. Und aus dem Eldorado dieser ganzen Köche, der Spitzengastronomien, es werden ja auch immer mehr. Ist ja nicht mehr so, dass wir nur noch 50 Dinger haben, sondern inzwischen haben wir in Deutschland, glaube ich, 300.
So. Wir haben 260, Einsterner.
Einsterner.
48, 32
zusammen. Der Markt wird dünner. Das heißt, es gibt auch nicht so viele Leute, die eben in diese Gastronomien gehen wollen und gehen können. Finanziell natürlich auch. Und jetzt musst du aus der Masse rausstechen. Und da hilft natürlich eine mediale Präsenz. Bei mir nicht, weil mein Talent spricht sich einfach rum wie ein weißt du so...
Wie ein Lauffeuer.
Ja.
Du wolltest das Sprichwort nicht wieder versauen.
Und, und wenn wir uns am Anfang erinnern, es ist dann besonders gut, wenn du nicht in der Küche bist.
Das also, habe ich auch schon diverse Male gehört.
Sehr viele Parallelen haben wir. Ja. Aber ich sage wirklich, ohne damals Kochduell, weil das hat damals einen Vorteil gehabt, eben vor 20 Jahren, dass es da eben kaum, es gab ja logischerweise kein Facebook und Co. Das heißt, wir waren durch Kochduell, durch diese Werbung, sehr, sehr interessant für sehr viele reisende Gäste. Ja. Und Würzberg ist zwar nicht am Arsch der Welt, aber wir können ihn von dort aus ganz gut sehen.
Schon am Damm.
Und dementsprechend muss ich sagen, hätte es Kochduell und Kone gegeben.
Dann sind wir mittendrin in dem Thema, was ich mir für euch ausgedacht habe, mit der These, The Taste of Kitchen Impossible, heiß produziert oder lau serviert? Oder anders gefragt, bin ich der bessere Gastronom, nur weil ich vielleicht eine eigene Fernsehshow habe? Lasst uns doch mal da ein wenig heute drüber reden.
Oh gut.
Auch mit Blick auf den Normalgastronom, der nicht das große Glück hat, weil du so hübsch bist, fürs Fernsehen entdeckt zu werden oder weil du so witzig bist, eine eigene Show zu bekommen.
Weißt du was, ich bin mal ganz kurz draußen. Du kannst Alexander erklären, was du eigentlich willst, weil ich kenne ja deine wirren Herangehensweisen an die Dinge. Ich bin gleich wieder da.
Mach mal.
Und du kannst so lange mal, Alexander, auch mal ein bisschen Redeanteil. Ganz ehrlich, ich bin stinksauer heute.
Wieso?
Weil ich komplett von euch ignoriert werde.
Das ist überhaupt nicht wahr. Ja, weil es bei Sternen nur einfach nicht mitreden.
Das Ding heißt Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast von und mit Tim Melzer. Ja. Da merke ich heute aber wenig von. Stink sauber, ich rufe jetzt meinen Anwalt an. Ja. Gleich wieder da.
Sag Grüße, ja, der soll endlich den Vertrag schicken.
Ihr macht weiter.
Ja, kann man das von innen zusperren?
Hm? Aber lass die Tür
lass
gerne
die
auf.
Lass die Tür mal auf. Das ist, du, pass auf, wir nutzen die Chance, um ein was zu Ende zu bringen. Wie entwickle ich in Würzburg ein Menü?
Danke, es interessiert okay. mich nämlich wirklich.
Weil das ging ein bisschen unter, weil natürlich Tim da nicht nur reingrätscht, sondern zu Recht mit mir dann diese Art von flapsigen, ironischen Schlagabtausch macht. Jetzt kommt der schon wieder. Ne? Nee, er ist nicht da. Also, fangen wir damit an, wir machen einen Termin. Der Tobi schlägt die Produkte vor. Wir teilen die Produkte den einzelnen Gängen zu. Im Anschluss 4, 5 Tage, 6 Tage.
Mach dir die Tür wieder zu. Danke. Ja, entschuldige, Alexander.
Ja, passt schon. Mich mache jetzt, wenn ich am Schnitt mache, das ist so. Anschließend 4, 5, 6 Tage später ist dann das große Probekochen. Das heißt, in dieser Woche arbeitet die gesamte Brigade an der Idee. Ich mache jetzt mal irgendwas. Wir wollten mal so ein aus Himbeeressig was Knuspriges auf einem Gericht mit drauf haben. Und haben gedacht, wie könnte man das machen? Macht man so eine Art Karamellhippe? Wie kriegt man das hin mit Himbeeressig? Und dann hat einer der Mitarbeiter letztendlich eine Lösung gefunden. Der hat also nichts anderes wie Kartoffeln gemixt oder besser gesagt gekocht und nachher ganz kurz püriert oder besser gesagt gestampft und dann mit etwas gemixten Himbeeren, die durch ein Sieb waren, hat er das Ganze vermischt und hat dann noch mit Himbeeressig abgeschmeckt und das auf ganz dünn aufgestrichen und im Ofen getrocknet. Und dadurch kamen dann nachher so ganz dünne, wie so Hippen, so ein Himbeeressiggebäck raus. Das hatte der Tobi nicht auf dem Schirm gehabt, ich auch nicht. Aber die Lösung hat im Grunde einer der Mitarbeiter gebracht. Mhm. Und jetzt wird es wichtig. Das heißt, wenn wir dann das Probekochen haben, da wird jeder Gang zubereitet, gekocht, gemacht. Ich bin zum Teil dabei und dann wird es angerichtet, so wie es gut finden. Und ich probiere das dann im Restaurant. Das ist wichtig, nicht in der Küche, im Restaurant
am
zu probieren.
Am Gast?
Nein, das sind ja nur wir.
Okay.
Also da ist kein Gast weiter dabei. Nur es ist so, es ist ein Unterschied, wenn du in der Küche bist, da ist der Raum mit so Gerüchen schon voll. Und wenn du draußen im Restaurant bist, dann hast du eine klarere Luft. Und es klingt jetzt total doof, aber das ist ein Riesenunterschied.
Atmosphäre gehört ja dazu.
Das ist genauso, als wenn du was draußen isst oder drin. So, und dann reden wir darüber, diskutieren, was muss anders sein, was ist gut, was ist toll und so weiter. Und dann wird an diesem Tag, das dauert einmal so 4, 5, 6 Stunden, unser Menü festgezurrt. Und dadurch, dass die ganze Brigade mit drin war, ich das probiere, wieder darüber diskutieren, was wie sein muss, ist es so, dass auf dem Lösungsweg zu diesem Gericht waren ja alle mit dabei, teilweise mit ihren einzelnen eigentlichen Ideen oder Lösungsmomenten. Und somit wird jedes Gericht auch ein wenig zu dem Gericht der ganzen Brigade. Und dadurch haben sie das verstanden, was sie kochen. Sie kochen es nicht nach, sie verstehen es. Und dieser Unterschied, der macht 10-20% nachher in der Qualität aus. Mhm. Aber vor allem ist er natürlich die 100%ige Konstanz. Und so hat es der Tobi und ich gemeinsam geschafft, dass wir beide maximal Einfluss haben. Und gleichzeitig die Brigade perfekt vorbereiten und ich natürlich eine sehr große Coach-Rolle auch übernehme. Weil ich erkläre, warum, was, wie vielleicht sich ändern müsste oder nicht und so weiter. Und das ist etwas, was uns jetzt am Schluss eben auch, und da bin ich natürlich wahnsinnig stolz, eben zu diesem zweiten Stein gebracht hat.
Und das ist dann aber auch viel Talent neben dem fachlichen Wissen und dem fachlichen Können, dass man auch mal auf die Idee kommt, wie der eben angesprochene Kollege von dir, der da diese ganz spezielle
Mitarbeiter, der hat diese Hippe da quasi erfunden, der hat genau. die Lösung ertüftelt, wenn man das so sehen möchte. Mhm. Das sind die großen Momente, die wir dann haben.
Okay, verstehe. So.
So, also sehr gut vorbereitet. Ich bin jetzt wieder am Mikro. Tolles Thema, Sebastian, tolles Thema. Was war das Thema nochmal?
Was sind eigentlich die Geschenke?
Nee, jetzt wollen wir doch mal einmal Thema. Wir wollen doch
okay,
mal
einmal. Okay, pass auf, ich reiß mich mal zusammen.
Tim, leg los.
Ja.
Bitte.
Womit denn?
Naja, ich habe gerade diese These aufgestellt, heiß produziert, lau serviert, bin ich der bessere Gastronom, nur weil ich eine eigene Fernsehshow oder eine eigene Comedy-Show mit Kocheinflüssen habe oder berühmt einfach bin. Und ich würde gerne einfach mal mit euch darüber reden, kommen die Gäste nur in mein Restaurant, weil ich der bekannte Koch bin? Oder reicht eine Sendung aus, um den Betrieb voll zu bekommen? Wie viel Mitspracherecht haben eigentlich Sender, Produktion etc. an euren laufenden Betrieben, wenn da das Image mit ins Spiel kommt?
Ich bin sehr guter Gastgeber. Ich lasse mir das erste Gastgeschenk von Alexander überreichen, um ihn dann antworten zu lassen.
Bitte.
So, also gut. Ich habe zwei Geschenke für dich dabei. Mhm. Das eine ist eine Hommage und das andere ist ein Hinweis
eine Popage.
Auf deine, Popage. Auf deine Seite, die ich sage, oh, bitte nicht. Mhm. Was möchtest du als erstes?
Na, du kennst mich, bitte nicht. Ich liebe das. Okay. Ich liebe das. Wenn
findest du das Thema scheiße?
Bitte schön. Nee, finde ich super. Es ist richtig geil, wirklich. Aber ich möchte dem auch gleich ein wenig Aufmerksamkeit geben.
Okay, ich dachte du wiegelst es ab mit dem Geschenk.
Nein, nein, ist ganz geil.
Lass uns jetzt eine Stunde das Geschenk auspacken.
Ich mache das schnell.
Also es ist ein Brandeisen, ein Barbecue-Brandeisen, damit man, wo man auf seinem gebratenen Fleisch noch eine Botschaft drauf grillen kann.
Aufs Vakuum.
Und warum hast du gesagt, was hat das mit mir zu tun, bitte nicht?
Was kann man da drauf brennen? Was habe ich da für Wörter rein?
Du hast meinen Spitznamen für Sebastian da drauf geschrieben, unter dem Namen du auch in meinem Handy.
Wirklich jetzt?
Ja, es steht drauf.
Entschuldigung. Nee, das sind doch zwei Wörter.
Ja.
Sag's nicht, meine Mutter hört zu und
ja?
Die möchte nicht, dass ich von dir geiler Typ genannt werde.
Okay, ja. Also dann sag ich, was man. Also, nee, ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Ernsthaft. Wie macht man das heiß? Im Feuer?
Im Feuer heiß machen?
Auf dem Herd oder
ja, im Feuer. Das ist ja eigentlich das ist ja Barbecue-Branding.
Nee, Tim, Iron, das machst heißt du im Kühlschrank heiß.
Das ist geil.
Und das machst du heiß. Ich habe auch noch neue Buchstaben für dich. Du kannst es ändern. Nee, und dann kannst du auf dein fertig gegrilltes Steak, kannst du dann diese zwei Wörter drauf brennen.
Das ist geil. Die Worte, die hier sozusagen vorbereitet worden sind vom Herrn Herrmann, daran merkt man, dass ich nicht der einzig niveaulose Fernsehkoch Deutschlands bin. Reimt sich auf Rotze.
Ach, tatsächlich? Ja, Glotze? Weil du so gerne Fernsehen guckst?
Doch alte Glotze.
Das ist einer meiner Lieblingswitze. Ja. Na, Kleine, wie heißt du denn? Ah, ich heiße wie die Scheide. Nur mit dem ersten Buchstaben an... Nee, warte, jetzt verkacke ich ihn.
Bitte.
Sekunde.
Oh, bitte. Damit hast du jetzt wirklich gerade bewiesen, dass du nicht für den Humor hier zuständig bist.
Ja, ich kriege ihn auch gerade nicht mehr
zu. Ich fand es gut. Nee. Ich fand es auch überraschend.
Macht ihr mal weiter, ich komme gleich drauf.
Aber eine schöne Stimmenimitation hast du. Hm? Bist du manchmal so auf so Dating-Seiten und gibst dich als kleines Mädchen aus?
Ich heiße wie die Muschi, nur ohne den ersten Buchstaben. Was, du heißt Otze? Das ist der Witz.
So, und jetzt sind wir dabei.
Was denn?
Geiles Brandeisen, ich freue mich wirklich sehr. Und finde, wie gesagt, das finde ich wirklich geil. Das erste Geschenk, was ich in der Böllerei bekommen habe, war übrigens auch ein Brandeisen.
Und was
da stand nur TM drauf. Also TM. Tim Melzer irgendwie so als Name, also, aber so ein für die lebendige Kuh damals noch. Ne? Nicht für das Zubereitete.
Du hast mit Otze im Grunde das schon genannt. Der Tim hat einen einzigen kleinen, wie soll man sagen, Defekt, dass er sehr oft dieses sehr rustikale Wort für das weibliche Geschlechtsteil sagt.
Das stimmt nicht. Ich sage nicht das Wort zu dem weiblichen
Geschlechtsteil. Nein,
ich sage das Wort zu
von dem weiblichen Geschlechtsteil zu vielen, das vielleicht es auch verdient hat.
Ich habe allerdings mal gelernt, ich habe ja Abitur, das wissen wenige Leute und das eine oder andere ist noch hängen geblieben. Es ist eigentlich ein Begriff aus der Lyrik.
Ja, aber aus der Lyrik sind wir halt raus. Und
okay.
Ich habe mir gedacht, das ist so. Das ist nämlich, in Bayern ist das die größte Beleidigung, die du überhaupt sagen kannst, egal ob das ein Mann oder eine Frau ist, wenn du dieses Wort entgegenschallst, dann bist du in Bayern eigentlich gleich dabei, dass sie dich jetzt am nächsten Baum direkt hinbinden.
Aber ist Forzen nicht auch das Mundwerk?
Nein, das ist doch, Forzen ist was ganz anderes.
Er hört sich aber genauso an.
Nein.
Forzen ist Forzen.
Wie schreibt man denn das?
Na, mit Zen.
Pass auf, wir haben ja ein Thema.
Ja.
Also ich sag Dankeschön. Das Thema ist ja nicht die.
Und du merkst aber auch die Fallhöhe, ne? Mhm. Das Filet oder die Hüfte, also das rosa gebraten, gegrillte Stück Fleisch, ist ja quasi das Beste vom Tier. Mhm. Und du brennst dann mehr oder weniger. Na, ist egal, machen wir weiter.
Komm, könnte auch alte Kuh draufstehen, von der bist du ja ein,
so ist es.
Bist du ja ein Fan.
Ich bin ein Fan der alten Kuh.
Ich bin ein Fan von deinem Gastgeschenk. Vielen Dank. Und du hast Sebastian auch noch berücksichtigt. Das ist umso schöner.
Ja, vielen Dank.
Kommen wir
zu deinem verzweifelten Ansatz, sowas wie Frank Plassberg des Podcastes zu werden. Wie ist das Thema nochmal?
Du kriegst doch noch dein zweites Gastgeschenk, du undankbarer.
The Taste of Kitchen Impossible. Heiß produziert, lau serviert. Oder aber anders gefragt, bin ich der bessere Gastronom, nur weil ich eine eigene Fernsehshow habe? Wir befragen dazu Alexander H. aus Würzberg.
Würzberg.
Würzberg. Seines Zeichens ausgezeichneter Zwei-Sterne-Koch mit diversen Fernsehformaten und andersweitigen Betätigungsfeldern beschenkter Fernsehstar-Koch. Herr Herrmann, wie ist Ihre Meinung?
Kann ich die Frage nochmal hören?
Besser hätte es Halaschka nicht formulieren können.
Dankeschön.
Also vielleicht mal, es sind zwei völlig verschiedene Ansätze oder Anforderungen an eine Person. Wenn du im Restaurant kochst, Unternehmer, Gastgeber bist, wirst du als Unternehmer und Koch natürlich in allererster Linie gefordert, mit dem, auch mit deiner Intelligenz, was auf dem Teller zu bringen, eine Brigade zu führen. Wenn du jetzt ins Fernsehen gehst, wirst du nochmal von einem ganz anderen Gesichtspunkt gesehen. Das erste Mal wirkst du im Fernsehen. Wie kannst du dich artikulieren? Kannst du eine Spannung, eine Unterhaltung, eine Erwartungshaltung oder vielleicht auch einfach nur das Interesse bei einem Zusehenden gestalten? Und dann bist du fürs Fernsehen geeignet. Heißt aber nicht, dass du deswegen gut zu Hause kochen kannst. Das haben wir ja im Fernsehen. Wir haben ja einige, wo du sagst, die sind brillant vor der Kamera. Die machen das wirklich so, dass du einfach sagst, boah, der neue Volksschauspieler ist jetzt
vorsichtig.
In einer Person als Koch zu sehen. Und wir finden den toll. Und gehst bei dem ins Restaurant und kriegst, naja, oder hat vielleicht gar kein Restaurant.
Ich würde es anders formulieren. Ich würde gerne sagen, irgendwie nur weil du im Fernsehen kochst, bist du nicht unbedingt ein guter Koch oder ein guter Gastronom.
Oder umgekehrt.
So, wenn du aber ein guter Gastronom bist, respektive eben einen gewissen Unterhaltungswert hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein guter Fernsehkoch bist, sehr viel höher. Also wir haben ja ein paar Beispiele, nicht umsonst, weil bis vor Kitchen und Taste sind ja die hochdekorierten Köche sehr ungern ins Fernsehen gegangen. Das Feld haben sie ja dann den Melzer und Lichters und Jamies dieser Welt gerne überlassen, weil eben einfach es ging eher um Emotionen und nicht unbedingt um diese Kochqualität, die sie in ihrem Leben anwenden. Da hatte man immer so ein bisschen Probleme, das auch wirklich darzustellen. Jetzt ist es aber so, dass die Köche eben auch ihre Philosophien verkaufen können und dabei trotzdem unterhaltsam kochen können. Und das ist eigentlich das Schöne.
Ja, aber gut, jetzt Kitchen ist insofern da schon eine Sonderrolle, weil jeder, der bei Kitchen stattfindet, da geht es ja erst einmal darum, dass du verlierst. Du wirst in der Sendung verlieren. Egal.
Also ich jetzt wie. Nicht, aber.
Nein, ja. Jeder mit sich selber. Weil Ach du so. Wirst diese Aufgabe nie mit 10 von 10 Punkten in der Gänze machen können. Ja. Das heißt, jeder wird federn lassen. Die Frage ist nur, das ist, Kitchen Impossible ist wie, als wenn du mit einem Flugzeug unterwegs bist und du wirst rausgeschmissen. Hast von mir aus noch einen Fallschirm umgeschnallt und irgendwann ziehst du die Reißleine. Und die Frage ist nur, wann ziehst du sie und wie hart wird der Aufprall? Das ist Kitchen. Und deswegen kannst du auch, weil es auch surreal ist. Und das ist das Tolle an dieser Sendung. Sie ist so echt, sie ist ungeschminkt, sie ist auf den Punkt und sie wird in der Regel auch so geschnitten, dass jeder positiv dabei auch rüberkommt. Das muss man auch sagen. Das hat was mit Vertrauen der Protagonisten damit zu tun, weil du kannst auch jemanden mit einem Schnitt sehr schlecht darstellen lassen. Das will aber keiner. Das ist auch wirklich gut. Und dadurch kannst du auch, ohne dass du im Grunde unterhaltsam bist, trotzdem unterhaltsam werden.
Es ist schon ein sehr ehrliches Format, aber auch da benutzen wir manchmal den Schnitt, um eine gewisse humorvolle Ebene zu erzählen. Ich erinnere mich da sehr gerne dran an eine Folge mit dem, wie hieß er nochmal, Alexander Herrmann.
Entschuldigung bitte,
in den Tiefen und Strömungen des Mittelmeeres Algentauchen gemacht hat und du wirklich den Eindruck hast, der Typ stirbt gleich, weil der Wellengang, die Tiefe, das Ganze, also dass wir ihn da wirklich in eine lebensgefährliche Situation gebracht haben, bis dann irgendwann der Umschnitt kam, wo man sah, dass er eigentlich nur gekniet hat und das Gesicht wie ein kleiner Junge unter Wasser gehalten hat, um die Algen rauszuholen. Also da haben wir so ein bisschen latent übertrieben.
Ihr habt es überhaupt nicht übertrieben. Ihr habt die Realität im Schnitt so dargestellt.
Du bist seekrank geworden.
Ich bin überhaupt nicht seekrank geworden.
Du bist
im
Stand seekrank geworden.
Nein. Seegurken wollte ich suchen. So. Aber ich bin wirklich krank geworden. Und zwar, was mir an dieser Folge, das natürlich kriegst du im Fernsehen nicht drüber, ich habe ja bei der Maria zu Hause diese Eigennummer da gekocht. Und was ich überhaupt nicht bis dato verstanden habe, wenn in Spanien geputzt wird, dann putzen die mit Chlor.
Ja.
Und wenn du wo reinkommst und es riecht nicht nach Chlor, ist nicht geputzt. Und Maria, eine Hausfrau, irgendwo in La Coruña auf dem Land, ein Fernsehteam kommt, die hat ihr gesamtes Haus mit Chlor, und zwar mit so einem Duftchlor gereinigt. Das ist, wir kennen das nur von den Pipi-Boxen, das sind diese grünen Steine, und wenn du dann drauf pinkelst, gibt es dann noch ganz kurz so eine Duftnote. Und genau dieses ganze Haus hat nach diesem Chlor gestunken, das glaubst du nicht. Und ich war da 3 Stunden da drin, und ich war am nächsten Tag von diesem Chlor, ich fühlte mich wie vergiftet, ich war so fertig, ich war so K.O. Also ich hatte eine eindeutige Chlorvergiftung. Ja, und dir kann es nicht gelegen sein, du warst nicht dabei.
Nee, ich war nicht dabei. Nee.
Find ich aber ich habe damals...
Eine interessante These.
Ja, ja.
Kommen wir aber nochmal auf dieses herrliche vorbereitete Thema. Ich glaube, was du ja fragen willst, sind Fernsehköche automatisch auch gleich die besseren Köche, und braucht man heutzutage Fernsehen, um seinen Laden voll zu kriegen?
Genau.
Ich sag mal so, es ist auf jeden Fall hilfreich, nochmal, wir reden von Marketing. Ein jedes Produkt, was sich verkaufen möchte, sollte zumindest latent beworben werden. Einfach nur sich in den Wald hinzustellen und einen Limonadenstand aufzumachen und niemanden darüber zu informieren, dass es jetzt da in der Ecke Limonade gibt, wird wohl kaum Limonade verkaufen, weil es kommen vielleicht 10 Leute vorbei, davon haben aber nur 2 Lust, Limonade zu trinken, und der eine hat kein Geld mit und der andere will lieber Orangen statt Zitronenlimonade. Also wirst du dein Produkt nicht los. Also musst du auch als Gastronom natürlich diverse Formen des Marketings betreiben. Das ist unter anderem Auszeichnung, weil man dadurch sozusagen ein Werbe... Lass mich das nur zu Ende. Ganz kurz. Das ist eine Auszeichnung, weil wenn du in diesen, zum Beispiel in der derzeitigen angesagten Top-50-Liste bist, dann ist das pures Geld. Ohne Wenn und Aber.
Sterne und Co. meinst du jetzt?
Nee, das ist Top 50. Das ist so, das ist die San Pellegrino. Das ist dann einfach, da gehst du an ein Klientel, das sich weltweit für Gastronomie interessiert, für gehobene oder für einflussreiche Gastronomie interessiert, die über diese Liste arbeiten. Und wenn du nicht in dieser Liste drin bist, kommst du nicht auf deren Agenda. Also ist eine Auszeichnung, oder früher war es eben die Sterne-Gastronomie oder die Punkte, ist einmal ein Qualitätssignal, allerdings auch ein Marketing-Tool. Ich habe das von Frau Poletto gehört, die gesagt hat, vor ihrem Stern war sie kurz vor der Pleite. Und dann hat sie den Stern bekommen und hat genauso gekocht. Und auf einmal lief der Laden. Also Marketing.
Ja,
ich bin immer noch dran. Du hast so viel geredet.
Nein, aber beim Marketing möchte ich eins dazu sagen. Wenn du einen Stern oder so eine Auszeichnung bekommst, und ich glaube, das ist auch der Moment, wenn du im Fernsehen bist, dann hast du eine Glaubwürdigkeit. Das heißt, die Entscheidung, wo geht man hin? Und wenn du dann einen Stern hast oder sowas, dann sagen wir, schau her, da kannst du hingehen, weil da wird es auch schmecken. Also das ist auch eine Auszeichnung, eine Form von Marke, von Vertrauen. Und das ist auch, was im Fernsehen passiert, wenn ich jemanden da sehe. Wenn die dich sehen und sagen, das ist ein netter Kerl, aber da ist jetzt noch der Alexander Herrmann bei ihm mit in der Sendung, gehen wir lieber dahin. Nein, aber es ist, du siehst jemanden und du baust Vertrauen auf. Also Marketing allein, finde ich, ist es da nicht, weil Marketing allein kann auch über... Zeitungen,
Social Media und so. Es ist nicht alleine, aber es ist ein Marketing-Tool. Und dafür war es auch gedacht. Es war ein Reiseführer, eine Empfehlung.
Ja, ja.
Und man hat gesagt, geht dahin, da lohnt sich das Essen. Und wenn du jetzt das Fernsehen dann nimmst, es kann positiv als auch negativ sein. Ich glaube zum Beispiel in meinem Falle habe ich sehr viele Menschen, die aufgrund des Fernsehens in meinen Laden kommen, weil sie vielleicht ein Wochenende in Hamburg verbringen. Dann haben sie mal gehört, Mensch, Tim Melzer hat doch einen Laden in Hamburg. Lange bevor sie überhaupt irgendeinen anderen Laden mal irgendwie... Lass doch mal gucken, ob es da einen Tisch gibt. Und ein Teil meiner Kundschaft, meiner Gäste, sind Menschen, die aufgrund meiner Fernsehtätigkeit auf mich gekommen sind. Andere Menschen wiederum sind aufgrund der Leistung auf uns gekommen. Also soll heißen, die Bollerei ist aber ein geiler Laden, der tolles Personal, tolle Produkte, sehr gutes Essen, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, liegt strategisch intelligent. Das ist die andere Hälfte. Und ich mache jetzt nicht 50-50, ich sage nur, das ist die andere Seite. Mhm. Das würde alleine wahrscheinlich in Hamburg reichen, mir den Laden angenehm voll zu machen. Mit der Souveränität der vergangenen 10 Jahre bin ich mir nicht ganz sicher. Hin und wieder ist es mal, jeder Laden hat zum Beispiel Ferienzeit. Wenn in Hamburg Ferien sind, dann stirbt diese Stadt aus. Warum auch immer. Also wir sind in einer Millionenstadt, aber du kannst wirklich, wenn du dürftest, mit 180 durch die Innenstadt fahren.
Nee, geht nicht, weil dann sind ja Baustellen
werden. Ja, aber vom Prinzip her, du könntest, weil nichts mehr los ist. Und da leiden einige Läden drunter, unter Sommerlöchern. Die Menschen gehen außerhalb und fahren auf die Inseln oder machen den Urlaub, und auf einmal ist eine ganze Klientel weggebrochen. Mhm. Es gibt Restaurants, die entscheiden sich, im Sommer zuzumachen. Ich wäre ganz dumm, wenn ich das machen würde, weil im Sommer kommen dann die Menschen von außerhalb. Wenn die Menschen von außerhalb nicht kommen, kommen wiederum die Menschen aus Hamburg. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, zum Teil also, ja.
Fakt ist doch eins, wenn sie zu dir kommen, weil man jemanden im Fernsehen gesehen hat und gut findet, kommen zu dir in den Laden und es ist nichts, dann waren die auch nur einmal da und das war's.
Richtig.
Du musst
es bestätigen.
Bist du gut? Und es ist ja auch so, die Erwartungshaltung, wenn die dich im Fernsehen gesehen haben, ist höher, als wenn man einfach nur wohin geht.
Es gibt also, auch Menschen, die kommen nicht in meinen Laden, weil sie keinen Bock haben, bei einer Fernsehfresse zu essen, weil sie denken, dass es sich alles um mich dreht.
Das hat sich Gott sei Dank auch schon verändert. Also es will mittlerweile ja jeder zu dir.
Also ich hatte neulich eine schöne Begegnung, das war humorvoll gemeint, ich musste wirklich lachen. Dann ging ein Gast an mir vorbei und sagte, ach Herr Melzer, Sie heute nicht in der Küche, da haben wir ja Glück gehabt. Fand ich gut, hatte Humor. Es gibt ja auch die andere,
ja, aber jetzt
es ganz, gibt auch die andere ich Ebene.
Ich habe den Witz nicht verstanden, aber.
Es gibt ja auch die andere Ebene, was zum Beispiel auch echt anstrengend ist. Und da sind wir nochmal ganz kurz Klammer am Anfang. Manchmal stehe ich im Laden und Menschen kommen auf mich zu und bedanken sich für den tollen Abend, den sie in diesem Restaurant genossen haben. Und ich sage, oh, das freut mich sehr, ich gebe gerne dieses Kompliment weiter. Und sagt, nein, nein, Sie sind ja hier verantwortlich für alles, Sie machen das ja. Und ich sage, nein, also meine Köche dürfen schon selbstständige Entscheidungen und die haben heute selbstständig gekocht, die haben die Gerichte selber kreiert. Ja, Melz, aber die können ja auch, pass auf, jetzt kommt mein Lieblingssatz, die können ja auch nur das, was sie ihnen beigebracht haben. Wo ich dann denke, oh, wie respektlos eigentlich dieser Welt gegenüber. Also,
die wollen sich so dran klammern, dass sie das Prädikat hatten. Tim Melz. Und ich habe da eine... Das war ein irres Experiment. Das ist für Sat.1 eine Fernsehsendung, haben wir damals mal produziert für so ein Psychologie-Format. Da war ich in Köln und man hat quasi 10 Gäste eingeladen und hat gesagt, sie kriegen jetzt ein Sternemenü und man wird ein neues Konzept dort testen. Und ich bin in den Supermarkt gegangen und habe den größten Schwachsinn gekauft, den man sich vorstellen kann. Also die Vorspeise, das waren diese Nudeln. Diese Mienudeln, die mit diesen Gewürzpulver, diese Einmal-Tassennudeln aus Asien, die habe ich halt quasi mehr oder weniger schön angemacht, auf den Teller gelegt. Dann habe ich die Surimi, dieses Ersatz,
Krebsersatzzeug,
und dann habe ich das angebraten, draufgesetzt, aus einem Eimer Mayonnaise draufgetupft. Der Hauptgang, da habe ich eine Rinderroulade, die normalerweise so ein Tiefkühlprodukt war, die habe ich da rausgenommen, habe die nochmal warm gemacht, die Soße habe ich irgendwie nochmal abgebunden aus einem Glas Paprika, also wirklich nur, also ganz schrecklich, bis hin, dass ich Tetrapack Wein in Flaschen umgefüllt habe. Und dann haben die das bewertet und am Schluss kam halt das echt unfassbar raus, dass die das wahnsinnig hoch bewertet haben, weil sie gedacht haben, das ist ein Sternekoch. Und dann habe ich mich bei den Leuten, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ich habe mich entschuldigt, habe gesagt, aber danke für das Experiment. Und wir hatten einen Tisch von zwei Damen, zwei älteren Damen, die seit 30 Jahren zu Hause kochen. Und da sagt sie zu mir, also das ist irre, was Sie so aus diesem Supermarkt, also was Sie da so rauszaubern können. Da sage ich, ja, überhaupt nichts gezaubert, ich habe das nur halt angerichtet, nur warm. Nein, nein, also toll, was die Sterneküche daraus machen können. Sage ich, nein, verstehen Sie, also ich will ja jetzt, aber ich habe nichts daraus gemacht, ich habe das nur warm gemacht und draufgelegt. Und die wollte das nicht wahrhaben und sagt dann am Schluss, nein, also wissen Sie, ich koche seit 30 Jahren, ich kenne alles und dass Sie daraus machen können. Und ich war total frustriert, weil ich mir gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die mir so blind vertraut hat und dann das schön geredet hat. Das war wirklich Rotz, ich habe mich so geschämt.
Ja, ich war ja schon mal bei dir essen. Nee, weil ich finde so ein bisschen, ich finde die Geschichte auf der einen Seite gut, weil es ein bisschen dazu auffordert, wirklich ein selbstständiges Denken an den Tag zu legen und sich nicht von äußeren Faktoren beeinflussen zu lassen, auf jeden Fall nicht zu extrem. Das ist ja, glaube ich, was bei Kitchen sehr deutlich rauskommt, bei der Analyse der Gerichte, wenn die Gerichte aus dem Kontext rausgeholt werden, also nicht in dem angestammten Restaurant oder in der angestammten Haushaltsküche, wenn die Person nicht mehr visuell da wahrnehmbar ist, sondern nur noch das Essen, funktionieren bestimmte Dinge im Geschmack nicht mehr so gut. Das ist meine These, was ich gelernt habe. Wenn du es nicht schmeckst, pack es nicht mehr rauf. Pack es nicht mehr rein ins Gericht. Wenn es eine Bedeutung hat, dann ja. Wenn nicht, weglassen, nicht mehr mit angeben. Auf der anderen Seite, nochmal schnell ganz deutlich machen, das ist kein Ursus in der Gastronomie, weil es wird immer wieder in Interviews bei mir nachgefragt, wie man denn bescheißen kann in der Gastro. Und ich möchte das nicht kommunizieren und ich möchte das nicht transportieren, weil es gibt sicherlich Wege, bestimmte Dinge anders darzustellen, als sie eigentlich sind, Surimi oder ähnliches, bisschen einwickeln, bisschen. Aber es ist absoluter es machen Gastronomen nicht. Betrüger machen's, aber die sind in dem Moment weder Koch, noch Kellner, noch Gastronom, noch Wirt, die sind Betrüger. Da ist nichts anderes dahinter nicht zu sehen. Also wirklich, bloß kein falsches Bild aufbauen. Nee, dass man, also weil das ist ganz wichtig. Es wird immer so, ja, aber ist es denn wirklich das, wo ich sage, ich kenne keinen Laden, wo an der Frikadelle geleckt wird. Ich kenne keinen Laden, wo der Koch seinen Penis in die Suppe hält, weil der Gast unfreundlich ist. Ich kenne keinen Laden, wo ein Koch irgendwas mit irgendeinem Lebensmittel macht, um es mit Absicht zu schädigen, damit der Gast da wirklich hinterfotzig irgendwie einen rein. Ich kenne das nicht und ich habe in Bumsbuden gearbeitet.
Kennst du das auch, dass manche Leute bei dir am Tisch sagen, ach, beschwer dich jetzt nicht, dass sie dann beim nächsten Gang ins Essen spucken. Ja, genau. Sag, das macht keiner. Bei aller Liebe, ich hab auch so viel in diesen, ich bin ja im Hotel groß geworden, ja. Also kenne ich alles und alle. Aber da kann ich meine Hand immer dafür ins Feuer legen. Natürlich, wenn irgendein Betrüger dabei ist, dann
geistige, bist du dran. Aber geistige Vollschwachmaten. Ich habe neulich, ich bin ja hier, wie
heißt diese Internetseite? Aber ist das auch schon mal so gegangen? Entschuldige, dass ich jetzt da reingrätsche.
Nee, tue ich nicht, aber mach ruhig.
Wenn du irgendwo außer Haus kochst. Ja. Also mir ist das vor Jahren dann bewusst geworden, dass wenn ich irgendwo anders koche und ich mache eins von meinen Highlight-Gerichten, ja, gehe woanders hin, koche das da, und hab dann den Eindruck, in dem Moment, wo ich serviere und in diesen Raum reinstelle, es schmeckt nur noch zu 50%.
Richtig.
Ich hab dann im nächsten Moment, wo ich bei so eingeladenen Freunden gecatert quasi, habe einen Gang gemacht, habe ich sogar meinen eigenen Teller mitgebracht, dass es wenigstens so ausschaut wie bei mir zu Hause. Aber wenn du ein Essen aus den Räumen, für das es geschaffen ist, nimmst und woanders servierst, verliert es, ich weiß nicht, woran das quasi liegt, verliert es einfach 50%.
Ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir zwei Gerichte kochen, also ich koche, wir haben dieselben Zutaten, wir wollen dasselbe Gericht kochen, und ich koche einen Teller und gebe ihn Alexander Herrmann zum Servieren in die Hand und andersrum.
Das Gleiche.
Er kocht ein Gericht und gibt mir das in die Hand und ich serviere das. Dass die Menschen, die mir affin sind, mein Essen geiler finden. Ah, ja. Also obwohl ich es gar nicht gekocht habe, und Menschen, die, also es geht nicht um die Qualität, sondern Menschen, denen Alexander sympathischer ist, die werden das Essen geiler finden, obwohl ich es gekocht habe. Halte ich für sehr, sehr
wahrscheinlich. Da fällt mir ja auch was ein. Ich habe ja Feldforschung betrieben damals mit nach Kerner und Lanz.
Es war nicht so beliebt war.
Nee, pass auf.
Ach so.
Das war echt verrückt. Das hat mich auch ein wenig zum Nachdenken gebracht, weil natürlich in diesen 10 Jahren, wo das so gelaufen ist, wenn ich durchs Restaurant gegangen bin, dann haben mir die Leute natürlich gesagt, sie haben Kerner oder Lanz gesehen. Und natürlich waren sie bei mir, weil sie mich gemocht haben. Und dann war das so, der eine Tisch sagt,
oder war ich ausgebucht
den, also Koch A und Koch B finden wir gut, Koch C und Koch D nicht so. Mhm. Bin ich quasi ein paar Tische weiter, dann haben die gesagt, ja, wir schauen das so gern, sind so gern bei Ihnen. Koch C und D finden wir ja toll, aber A und B, also die nicht. Mögen wir gar nicht.
Ja.
Jetzt müsste man sich ja überlegen, dass wenn du das über ein paar Jahre machst, dass sich von diesen 10 Köchen, um die sich's immer gedreht hat, dass du sagen kannst, naja, die 3 sind immer die eigentlich genannt werden, die sie nicht mögen, und die 3 müssten die immer sein, die immer gemocht werden. Aber es war quasi, jeder hat so viel Plus wie Minus bekommen. Das heißt, am Schluss ist es so individuell, und meistens haben sie immer gesagt, der wirkt arrogant, egal zu welcher Person. Am Schluss ist, wie du wirkst auf die einzelnen Menschen vorm Fernsehen, so individuell, dass du jetzt nicht sagen kannst, na, ich verändere jetzt mal das ein bisschen, dann komme ich vielleicht positiver rüber. Du darfst gar nichts verändern, du darfst nur so sein, wie du bist, und es wird Leute geben, die werden dich einfach nicht mögen, und es wird andere Leute geben, die sagen, jawohl, der ist es einfach. Und dazwischen ist nichts. Egal wie du dich verhältst, du gibst immer die 2 Lager ab.
Haben wir neulich gehabt im Podcast, jemand, den wir zu Gast hatten, Herr Haider, der überrascht war, wie nett ich bin. Oder?
Nachdrücklich, er hat mir nochmal eine sehr lange E-Mail geschrieben.
Also wirklich, der war ganz überrascht.
Ja, das Chefredakteur die Leute, vom Abend.
Der war einfach überrascht, wie nett ich bin.
Und das hat aber auch genauso geäußert.
Und der war so,
ich dachte immer, du bist ein Asso.
Nein, also das muss ich wirklich sagen, ich springe für Tim immer in jede Form von Runde rein.
Oh, wo hast du, das hast du mal so geil gemacht, wo war das denn?
Naja, du hattest doch einmal den einen Vegan-Koch, bloß weil ihr einen Schweinekopf gezeigt hat.
Und können wir sagen, den veganen Lebensmittelzubereiter.
Ja, das stimmt. Das war jetzt schon, da war schon ein Fehler drin. Aber von diesem Bamble-Chin, der geht schon in den Kopf rein. Ne? Ja. Nein, aber es ist so, Tim ist ein sehr empathischer Mensch, hat Großzügigkeit, hat Haltung. Und wenn man sich mit ihm unterhält, was immer greislich ist, ist immer die Geschwindigkeit der Fragen, die er immer stellt zu jedem Thema.
Der erwartet ja die Antworten nicht ab.
Nee, darum geht's gar nicht. Du kannst mit Fragen jeden quasi immer vom Hocker irgendwie.
Ich habe aber auch noch Anschluss heute.
Du musst das sagen, wann du los musst.
Nee, mach weiter.
Nein, ich wollte nur sagen, es ist eigentlich ganz okay.
Also gut. Zum Schluss hingehend, ich habe noch ein Spiel vorbereitet.
Ernsthaft?
Ja, weil wir spielen hier so selten. Und zwar bekommen wir so viele Nachrichten, ob ihr nicht mal hier in Fiete Gastro ein paar Tipps geben könnt, wo man essen gehen könnte und was für Spezialitäten und so weiter. Da dachte ich mir, da mache ich doch ein Spiel draus. Mhm, ganz klassisch Stadt, Land, flüssig. Mhm, ergänzt um Auto, weil Alexander, du bist ja ein Autonarr. Und ergänzt um Fäkal, weil Tim ist ja ein Fäkalnarr. Und,
bin ich gar nicht.
So würde ich jetzt mit euch Stadt, Land, flüssig spielen. Bei Stadt, Tim, hör gut zu, geht es darum, dass du oder ihr ein Restaurant nennt.
Was?
Ja, also wir haben jetzt A, meinetwegen Aachen, und dann musst du dir sagen, in Aachen gibt es ein Restaurant, das ist so und so.
Ach so, in der Stadt das Restaurant.
Genau.
Ja, da komme ich doch nie drauf.
Da kommst du drauf. Land geht es um die Landesspezialität. Also wenn wir meinetwegen D wie Deutschland haben, dann schreibst du die Spezialität für das Land Deutschland hin, deiner Meinung nach. Flüssig geht es natürlich um Getränke, Auto und Fäkal ein Schimpfwort.
Ja, was ist Marke? Was ist Automarke?
Marke,
Auto bleibt drin.
Auto bleibt drin.
In dem Land.
Genau.
Also ich
nein, nicht in dem Land.
Bei Stadt werde ich Schwierigkeiten haben. Nennst du den Buchstaben?
Ich fange jetzt an mit A und einer von euch sagt dann Stopp. A.
Lass ihn mal zählen. Ich möchte mal schauen, ob der überhaupt alle Buchstaben drauf hat.
Aber ganz langsam, Stopp.
Echt jetzt?
Ja.
R wie Richard.
Regensburg.
Und, bitte, aber das macht ihr ja untereinander und
jetzt muss ich, also leise. Stadt, sage ich jetzt R.
Genau, und dann, wenn du ein Restaurant in Regensburg kennst, das muss aber nicht mit R anfangen. Bei Land.
Regensburg? Muss das sein?
Nee, muss nicht.
Nee, kann
auch Rottgau sein.
Ja, ja.
Oder
also
Rom.
Land, was jetzt eine
Spezialität... Rumänien. Jetzt? Und die Spezialität in Rumänien ist... Ach, Freunde, also ganz ehrlich.
Ja, hab ich doch. Nicht. So.
Bei Flüssigkeit könntest
Hals, du... Maul.
Hals, Maul reinschreiben zum Beispiel. Ja, ganz klassisch. Und wer fertig ist, schreibt Stopp.
Ja.
Stopp.
Du machst da einen Strich hin, Tim. Du hast da nichts.
Stadt, habe ich dir gesagt, habe ich
so.
Nichts. Mir fällt niemand eine Stadt
Stadt mit hast du nichts. Alexander, bitte.
Also Stadt habe ich Regensburg und da gibt es das Dicky Fingers. Das vom Anton Schmaus, das zweite Restaurant.
Sehr gut.
Land.
Mich interessiert das erste schon nicht.
Land mit R.
Und deshalb habe ich keine Freundin in der Branche.
Das habe ich jetzt irgendwie, Land mit R habe ich ein bisschen durcheinander gebracht. Rumänien und die haben eine Rostbratwurst.
Doch, das passt doch.
Die haben keine Rostbratwurst.
Natürlich haben die Rostbratwurst.
Das schummelt, ja?
Ich habe Russland, russisches Ei.
Gut.
Doppelte Punkte.
Das ist sehr gut, ja. Ich muss euch hier vertrauen können, Freunde. Ja.
Doppelte Punktzahl.
Aber was ist mit der Rostbratwurst in Rumänien?
Naja gut, eine Wurst werden die auch in Rumänien, aber die Rostbratwurst...
Es geht ja um Spezialität.
Ist, nein, da ist die Nürnberger Rostbratwurst.
Es ist eine Rostbratwurst aus einer rumänischen Rostbratwurst. Nein. Die haben die geklaut.
Also Alexander, das wackelt ganz gehörig. Ja, da gehen 20 Punkte an Tim.
Überhaupt nicht eine Bratwurst auf dem Rost, ist eine Rostbratwurst.
Gehen wir weiter zu flüssig, Tim.
Rum.
Rivana.
Ach guck mal, Tim ist schon kreativ. Beide 10 Punkte.
Also Rivana ist für Menschen, die sonst eher Alexander Herrmann im Fernsehen verfolgen, ein Weißwein.
Okay, 10 Punkte für beide.
Ja, sehr gut. Obwohl ich würde mit
zum Thema mehr Auto,
ich mit 12
Alexander.
Gegeben. Was ist ein Auto?
Ein Renault.
Rover.
Gut.
Auch gut, beide 10 für beide jede. 10, ja.
Und jetzt den Fäkal.
Rotze.
Ich auch.
5 Punkte.
Aha.
Zweite Runde. Rotze. Achtung.
Oh, zweite Runde.
Nee, komm, das ist lame.
A.
Stopp.
Das ist total lame.
B.
Was
A,
B?
A, B,
du, Tim,
C. Ist das die Geschwindigkeit, die du machst?
Tim macht schon.
Stopp!
Warte! Ich kann noch nicht, ich bin noch nicht fertig.
Ja, weil du dich
über
meine alphabetischen Qualitäten lustig machst. So.
Okay.
Tim.
Stadt fange ich an mit Restaurant Tim Raue aus der Stadt B, Berlin.
Scheiße, das habe ich auch.
1A, wirklich, stimmt.
Ich habe Berlin Tim Raue.
5 Punkte. Land, Alexander?
Belgien, Waffeln.
Ich habe Briten, Burger.
nein, dann ist die Rostbratwurst ab. Nix, nein.
Britenburger. Da muss ich Alexander recht geben.
Nein,
aber jetzt Tim, jetzt kommt deine große Stunde.
Flüssig Bier?
Habe ich auch.
Gut. Auto, Bentley.
Oh, scheiße. BMW.
Du hast gerade.
Nein!
Und Fäkal, Bauer.
Bumsbürger. Das ist für dich schon fast.
Das ist, also Bauer ist nicht Fäkal. Oh, das darfst du nicht sagen. Bauer ist Fäkal.
Gut. Also ich habe noch eine Frage, weil das ist ein tolles Spiel, aber ja, das macht in der Runde mehr Spaß, als dabei zuzuhören. Aber tolle Idee, Sebastian, wieder ganz großartig. Deshalb bist du so ein herausragender Gastgeber dieses Podcastes und arbeitest dir konstant eine Fanbase, die immer und täglich größer wird. Also ganz toll. Und na wirklich, die Zuschriften werden mehr, säckeweise würde ich sagen.
Sag mal, ist eigentlich der Podcast, den wir heute aufnehmen, ist ja nicht... ist der hörbar eigentlich? Meinst du,
dein Bauchgefühl, deshalb habe ich kurz Pause gemacht, weil wir ein bisschen am Klassenfahrthumor dran sind. Das ist ja genau das, was uns ausmacht.
Ja, ja.
Wir beide finden uns per se schon witzig, im Duo noch sehr viel witziger. Die Außenwelt findet schwer Zugang zu uns.
Ich glaube, dass das ein Podcast sein wird, der vielleicht vom Beginn an doch gehört werden will, aber dann vielleicht nicht die bis zum Schluss.
Doch, aber es wäre schade drum. Doch, weil die Hoffnung ist ja immer noch, dass ich mal was sagen darf. An der Stelle, welchen Koch neidest du?
Neiden? Hm? Oh, na. Also ich kann überhaupt nicht irgendwie sagen, dass ich einem Koch neide.
Hm?
Kann ich nicht. Tue ich auch nicht.
Talent, Idee, Art und Weise, Aussehen.
Nee, wirklich nicht.
Du arrogante Wurst.
Ernsthaft. Nein, ernsthaft nicht.
Du voll arrogante
Wurst. Nein.
Jetzt mal ernsthaft.
Also, nein, ernsthaft. Ich habe zu diesen, vielleicht ist jetzt...
Sergio Herrmann.
Ja, der hat ja einen guten Namen.
Und sieht gut aus. Der ist nun wirklich
ein George. Du bist doch eher Caminada-Fan, oder?
Caminada wäre auch so ein Typ, den ich auch neide.
Ja, aber ich, ehrlich gesagt, sein Schloss, alles, ich will das gar nicht haben, dieses Schloss, denn da bist du wirklich mit Stock im Arsch. Da ist bei mir in Würzburg ist so cool. Das Einzige, was ich, doch, ist wirklich, das ist so cool. Das
Einzige,
was ich,
die in keinem Gast
auf Flora
dieser Welt stehen wird.
Achtung.
Alexander Herrmann, cool.
Ich sehe ja die anderen. Das Einzige, Was ich vielleicht manchmal neide, ist, dass ich Würzburg, also ich hätte gerne auf der einen Seite einen See, auf der anderen Seite ein bisschen Stadt und wenn es irgendwie geht, noch eine Messe. Das wäre irgendwie ganz schön. Also manchmal ist der Kampf auf dem Land schon...
Also sagst, eigentlich so wie ich in Hamburg. Ich habe die Messe, ich habe Stadt und ich habe die Alster. Also,
ja, aber,
also beneidest du mich
eigentlich. Und noch die Elbe.
Und die Elbe.
Kartoffelpommes.
Nee, aber das weißt du warum nicht? Weil mir ist die Stadt mit diesen ganzen Staus und so weiter, da habe ich jetzt keinen Bock zu.
Und mehr Punkte bei Kitchen.
Auch und noch. Bei Stadtland Flüssig.
Ja. Aber nee, ich finde das wirklich eine angemessene Frage, weil ich neide einigen, was positiv. Hans Haas, ich bewundere ihn dafür, dass er dasselbe Produkt wie ich so fein bearbeiten kann, dass es um Klassen besser schmeckt.
Er ist ja nicht der Einzige.
ein Sergio Herrmann, ein Andreas Caminada, weil die wirklich geil aussehen. Weil
das aber das ist ja kein lässig. Neid, das ist doch eher ein Respekt.
Nee,
ist
Neid. Also das ist klarer Neid. Ganz klar.
Also vielleicht kann ich Neid positiv nicht besetzen, weil das, so wie du das sagst, ist ja trotz alledem ein positiv besetzter Neid.
Der ist sehr positiv.
Ja.
Das ist sehr, sehr positiv. Also wirklich sehr positiv.
Ja. Neidest du mich mit mir was? Mein guter Dialekt, mein leichter Bauchansatz.
Subtiler okay, geht's nicht.
Diese miese Gegenfrage gerade. Neide ich dir was? Nee, dir gönne ich.
Oh.
Das war eine schöne Antwort.
Ja.
Die war wirklich, weil du bist ein Freund, dir gönne ich. Ich neide auch Tim Raue nichts. Also dem neide ich auch gar nicht. Ist auch ein Freund. Schwierig zum Beispiel.
Der war jetzt im August in Würzburg.
Ja. Und?
Ja, hat sich ordentlich benommen.
Ja.
Nein, Tim Raue kenne ich seit guten 15 Jahren.
Mhm.
Wir haben uns in den 15 Jahren, in den ersten 2-3 Jahren ganz gut verstanden.
Mhm.
Im vierten Jahr überhaupt nicht mehr. Dann haben wir uns 10 Jahre nicht gesehen. Dann hat ein sehr guter Freund von uns eine Ehelichung gemacht und da haben wir uns bei zwei Partys wiedergefunden. Das eine war diese Abschiedsgeschichte, wo so Junggesellen-Ding. Haben wir uns sehr gut verstanden und danach auf der Hochzeit auch schon sehr gut. Und mit ihm sitze ich ja jetzt auch bei Taste in der Jury zusammen.
Ich hab's dir so gegönnt.
Wir haben uns so verdammt gut verstanden.
Dass ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Und wir haben es tut mir schrecklich leid, aber ein gemeinsames kulinarisches Verständnis, also ich muss wirklich sagen, ich habe einen neuen, leichten, affinen Moment gegenüber der Person Tim Raue entwickelt. Und dann habe ich gesagt, Tim, du musst kommen. Und dann war er jetzt in Würzburg mit seiner Katharina und ja.
Kulinarisches Verständnis, können wir das mal einmal öffentlich machen, dass Frank Rosin so gar keins hat? Ich meine, der Typ ist wirklich für mich Legende. Und das meine ich voller Humor und Wertschätzung. Aber der hat inzwischen 8 Staffeln Zitates mitgemacht. Und hat er es mal ins Finale geschafft?
Ja, letztes Jahr.
Hat er?
Ja, gegen Trettl verloren.
Im Finale?
Ja. Hätte aber eigentlich, ja, aber gut, das
Halbfinale.
Im Finale, in der allerletzten Runde, aber das, du hast es ja letztes Jahr nicht ganz so verfolgt.
Hast du gewonnen?
Das war ein Skandal. Wer? Nee, letztes Jahr hat Trettl gewonnen.
Ernsthaft?
Ernsthaft, ja. Aber es war ein Skandal.
Was ist denn bei euch los, dass Trettl das Kochen gewinnt? Sagen wir, seid ihr
ja, das, ich verstehe es auch nicht. Also das liegt ein wenig, also Jan Hartwig und Harald Wohlfahrt, die waren die 2 Juroren vorweg.
Gute Leute.
Ja, der eine nicht.
Beide mit dem Stern mehr als du.
Ja, aber der andere ist in Rente und mit dem habe ich mich nicht verstanden. Nein, das war alles okay. Es war halt so, es war ein typischer Testfall und alles war gut.
Gut. Dein größter Fehler? Okay, nächste Frage. Dein größtes Glück.
Mein größter Fehler ist...
Ist vielleicht zu frisch.
Das ist so... War Insider, aber der war gut. Mein größter Fehler ist eigentlich auch meine Stärke. Es ist, vertrauen zu können.
Ja.
Und der Fehler ist vielleicht, dass ich es manchmal ein Ticken, weil ich auch das Vertrauen will und das Gute sehen möchte, auch manchmal das Risiko ein wenig zu schnell eingehe, zu sagen, komm, das probier's jetzt.
Okay, deine letzten Worte jetzt im Podcast. Ich habe noch Anschluss.
Ich habe ein Geschenk für dich.
Oh, noch ein Geschenk. Mhm. Sehr schön.
Das ist da. Das ist jetzt groß. Das ist jetzt das ordentliche gute Geschenk.
Ist das groß und auch wertvoll oder nur groß?
Nur groß. Nur groß. Also wertvoll, was soll mit dir denn Wertvolles schenken?
Bitte. Ey, das ist eines der mutigsten Geschenke. Ne? Es fühlt sich nach einem Bild an. Und
ja.
Es ist unfassbar mutig, jemanden Bilder zu schenken.
Vielleicht ist es ein Bild von dir.
Weißt du, wie oft ich umdekorieren muss, wenn ich Besuch bekomme, damit ich immer noch die Bilder aufhängen kann?
Hast du so einen Raum, wo all diese Dinger sind?
Mit Namen und allem drum und dran. Geschenkt
voll. Oh,
das ist herrlich.
Wow.
Das ist aber ganz fein. Yeah, das ist Mickey Maus.
Naja, so in etwa, ja. Das ist so Comic-Stil, ja.
Oldschool Mickey Maus ist das.
Ja.
Und da bin ich drauf. Und da steht drauf, für den Podcast, der Held einer zweifelhaften Generation. Damit seid ihr gemeint. Jetzt wisst ihr, wo ihr die Sympathiewerte hinfärben müsst an diesem Podcast. Tim Meltzer, The Greatest, eine verdammte Legende seit 1971, Ausgabe Nummer 1. Ein Foto allerdings, wo man vermuten könnte, Photoshop sei zur Anwendung gekommen, liegt aber daran, dass das Foto einfach nur 7 Jahre älter ist und ich wirklich, schätze mal, gute 15 Kilo leichter.
Ja, aber wir wollten das von deinem
schönsten.
Nein, aber ich, the greatest war mir das Wichtigste, weil ich finde das wirklich, dass du...
Also doch.
Dass du,
ein Fan.
Ich gehöre zu dieser zweifelhaften Generation dazu, mein Freund.
Ich bin ein Fan von dir, lieber Alexander. Das war ganz, ganz, ganz toll, dass du da warst und schon wieder zu nichts gekommen heute. Ich finde, dieser Podcast muss länger werden.
Ja, finde ich auch.
Wir haben
2 Teile.
Das sage ich original die ganze Zeit. Wir brauchen einen Laberteil, also einen Teil, wo wir einfach nur rumalbern, wo wir das machen, was wir also einfach erstmal kennenlernen, schauen, irgendwie so. Und dann der zweite Teil, kurz 5 Minuten durchatmen und jetzt ein bisschen ein fachliches Gespräch. Kannst du ja mal drüber nachdenken, lieber Herr Gastgeber.
Ich würde das.
Soll ich dir jetzt wirklich was über deinen Terminkalender erzählen? Soll ich dir jetzt wirklich was über deinen Termin? Es scheitert an deinem verdammten Terminkalender. Hättest du ja um
15 Uhr anfangen können und nicht erst jetzt so mitten in der Nacht.
Ach so, ja, da hast du natürlich recht.
Natürlich.
Wirklich. Dann lass uns doch nach deinem Termin wieder treffen.
Also wöchentlich sind wir jetzt schon, wenn ihr noch länger wollt, sagt ruhig Bescheid. Übt verbal und Social Media Druck auf, wie heißt es nochmal, Sebastian Mehr geht aus. Hast du eigentlich einen Künstlernamen?
Ein Kürzelnamen?
Nein, Künstler.
Ja, den hast du mir doch verpasst.
Ja, gut, aber den darf man ja...
Nee, habe ich nicht.
Hast du nicht?
Nein, ich bin ja kein Künstler.
Vielleicht können ja die Leute mal raten, unter welchem Namen du bei mir im Handy abgespeichert bist.
Ja, das können sie wirklich sehr gerne
machen.
Seit
3 Tagen übrigens.
Und ich muss übrigens, das schaffen wir heutzeitig nicht mehr, wir werden den Gewinner für die 2 Karten für die letzte Instanz von Steffen Halaschka, den werde ich über Social Media bekannt geben, weil... Es ist einfach zu lang, aber die Leute haben sich wirklich Mühe gegeben und haben Geschichten ohne Ende geschrieben und ohne Enten.
Herr Herrmann, vielen herzlichen Dank. Was machst du heute Abend noch?
Ich gehe jetzt zu dir zum Essen.
Und dann?
Trinke ich was?
Gut, weil nachher habe ich nochmal Zeit, dann komme ich nochmal rum. Ja, in diesem Sinne.
Gut.
Ja. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Ja,
toll, Sebastian.
Ich wollte nur noch mal sagen, Dankeschön für die Einladung auch.
Mir muss jetzt nicht.
Einfach so. Wollte ich aber.
Mir
aufgeschrieben, zack, am Schluss danke. Die Oma hat gesagt, sei nett zu ihm.
Die Oma. Liebe Grüße.
Mach ich.
Wie 100 Jahre alt?
104.
Auch im Namen meiner Eltern.
Tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke. Oh, wie gut das schmeckt.